Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. In der heutigen Folge spreche ich mit Jonathan Czolek. Jonathan hat die Approbation in systemischer Psychotherapie und promoviert im Social Neuroscience Lab. Seit 2019 ist Jonathan Ausbildnerin am Institut für Social Justice and Radical Diversity, seit 2021 Gründungsmitglied des Instituts für Diversitätspsychologie und ist Mitglied der Kommission Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Seit 2024 ist Jonathan außerdem Mitglied des psychologischen Teams vom OFEK, einer Beratungsstelle bei antisemitischen Vorfällen und Übergriffen. Jonathans Schwerpunkte in Therapie, Forschung und Bildungsarbeit liegen bei Diversitätspsychologie, Diskriminierungskritik in der Psychotherapie, Intersektionalität, systemischer Therapie und Beratung. Was systemische Therapie ist, habe ich im Vorfeld an die Folge mit Stefanie Kuf-Schöttle schon erklärt. Wen das interessiert, der kann da gerne nochmal reinhören. Im Vorfeld an die Folge mit Jonathan heute möchte ich gerne zwei Dinge erklären. Und zwar einerseits möchte ich darauf eingehen, was Persönlichkeitsstörungen eigentlich sind für die Personen, die sich da einfach nicht so auskennen. Und ich möchte das Konzept der Achtsamkeit nochmal besprechen, weil wir darüber auch am Ende der Folge nochmal kritisch reflektieren. Also Persönlichkeitsstörungen als ein Bereich von psychischen Diagnosen können verstanden werden als eine extreme Ausprägung eines Persönlichkeitsstils mit, und ich zitiere, unflexiblen, starren und unzweckmäßigen Persönlichkeitszügen. Die Lebensqualität der Betroffenen wird beeinträchtigt, das führt zu subjektivem Leid und häufig Konflikten mit der Umwelt. Ich zitiere da wieder, und die Quelle verlinke ich euch in den Shownotes, es werden sozusagen abweichende, unangepasste Erlebensweisen, Erfahrungs- und Verhaltensmuster benannt, die dabei den Betroffenen oder die Betroffenen in Zufriedenheit einschränken und zu Problemen mit anderen Menschen führen. Ihr seht jetzt da schon, deswegen war es mir auch wichtig zu sagen, dass ich zitiere, dass da von einer Abweichung gesprochen wird. Das impliziert ja, dass es eine Normvorstellung gibt. Diese Punkte reflektieren Jonathan und ich im Gespräch auch nochmal kritisch. Und vielleicht nochmal sozusagen die Kriterien, die verstehen müssen, damit diese Diagnose oder eine Diagnose einer Persönlichkeitsstörung gegeben wird, nach dem DSM-4, also dem internationalen Diagnosemanual für psychische Erkrankungen ist, dass es eben ein überdauerndes Muster ist. Also es ist nicht etwas, was irgendwie mal für eine Woche oder für ein halbes Jahr besteht, sondern es ist einfach fortdauernd im inneren Erleben und Verhalten, was merklich, und so steht das im Diagnosesystem, was merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweicht. Und da haben wir eben auch schon wieder diesen Punkt mit der Abweichung. Das ist nochmal wichtig herauszustellen, weil wir eben darüber nachher sprechen wollen. Dieses Muster ist unflexibel und tiefgreifend und reicht eben in verschiedene Lebensbereiche von persönlichen und sozialen Situationen. Und ein weiteres Kriterium für die Diagnose ist, dass dieses eben fortdauernde Muster in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen führt, zum Beispiel im sozialen, beruflichen oder in anderen Bereichen. Und es ist eben nochmal wichtig zu sagen, dass diese Diagnose nicht, dass es nicht zum Beispiel zurückführbar ist auf eine vorangegangene Hirnschädigung oder einen Substanzkonsum oder so. Genau, also ihr seht schon, ich habe da schon so ein paar Kritikpunkte mit anklingen lassen, aber ich will jetzt auch da dem Gespräch in der Folge nicht zu viel vorwegnehmen. Jetzt komme ich noch zum Konzept der Achtsamkeit. Vielleicht haben das viele von euch auch schon mal gehört. Das ist ja auch, ich sag mal, inzwischen auch in der Gesellschaft angekommenes Konzept, zum Beispiel zur Stressreduktion. Vielleicht erstmal einfach eine Definition, was eigentlich die Achtsamkeit überhaupt ist. Ich verlinke euch auch dafür einen Artikel in den Shownotes von Psychologie heute. Wen das interessiert, da könnt ihr da einfach nochmal ein bisschen nachlesen. Die gängigste Definition von Achtsamkeit kommt von Jon Kabat-Zinn, auf den tatsächlich auch relativ viele der Achtsamkeitsansätze für Psychotherapie oder für Beratungen zurückgehen. Er ist Begründer der MBSR, also einem Programm zur achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Und er beschreibt Achtsamkeit als eine Form der Aufmerksamkeit. Und zwar, dass man bewusst ist im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Also manchmal sind wir in unserer Wahrnehmung einfach sehr eingeschränkt, sind gestresst in Bezug auf die Zukunft oder nehmen Dinge wahr mit einem, ich sag mal, mit einer Vorannahme. Also ich sehe das und das bedeutet dies und das. Und Achtsamkeit möchte eben versuchen, die Wahrnehmung für den Moment und zwar wertfrei zu öffnen. Vielleicht zum Beispiel auch für Körperempfindungen, die erstmal nur wahrgenommen und nicht bewertet werden. Genau, aber wie gesagt, weiterführende Informationen findet ihr in den Shownotes. Und ein kurzer letzter Kommentar noch, bevor dann endlich auch die Folge startet. Wir sprechen ganz am Anfang ganz kurz über Psyche aus der griechischen Mythologie. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut, weil ich es auch ganz interessant fand und es so ein bisschen aufkam. Deswegen wollte ich euch das einfach nur ganz kurz erzählen, weil es ja im Podcast der Mythos Psyche heißt, vielleicht eben auch eine Anlehnung daran gibt. Und zwar ist Psyche eine Figur der griechischen Mythologie, die tatsächlich oft mit Schmetterlingsflügeln dargestellt wird, die die Seele und die Transformation symbolisieren wollen. Also der Name Psyche selbst aus dem Altgriechischen bedeutet Seele und steht für die menschliche Seele und ihre Suche nach Vollkommenheit. Die Geschichte von Psyche ist die, dass sie sich verliebt hat in den Halbgott Amor, aber verschiedene Prüfungen durchlaufen musste, um mit ihm zusammen sein zu können. Es ist so ein bisschen so, dass die Geschichte von Amor und Psyche eine Darstellung der menschlichen Seele sein soll, also die durch Liebe, Prüfungen und Transformation zur Erleuchtung gelangt und wird auch als Symbol für spirituelles Wachstum interpretiert. Große Worte, ob ihr dem übereinstimmt, könnt ihr ja mal selber überlegen, wenn ihr euch die Geschichte von Amor und Psyche durchliest. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Gesprächs, was ich mit Jonathan geführt habe. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist im Podcast.
Ganz vielen Dank für die Einladung. Eine Ehre ist es für mich.
Ich bin schon richtig gespannt auf unser Gespräch. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich bin natürlich auch jedes Mal super gespannt und freue mich total auf den Input von dir. Ich habe ja kürzlich einen Vortrag gehört. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, nach denen ich dich nochmal fragen würde, aber freue mich auch einfach auf ein offenes Gespräch. Und wie bei allen Folgen stelle ich dir auch als erstes die Frage, was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche?
Also ich war versucht, das vorzubereiten, weil ich natürlich schon Sachen gehört habe von dem coolen Format, das du hier hast, und habe dann versucht, es nicht vorzubereiten. Oder als ich dann dachte, naja, jetzt habe ich hier eine Assoziation, habe ich mir die dann irgendwie kurz aufgeschrieben, damit ich jetzt nicht irgendwas erzähle. Und also meine eine Assoziation ist, dass Psyche, ich weiß das gar nicht genau, aber ich glaube, dass das ja aus so einer griechischen Sage, also vielleicht aus einem Mythos kommt, das Wort, dass das da, weiß ich auch nicht, irgendeine Göttin war oder so. Das ist meine eine Assoziation. Und zu dem Wort Mythos habe ich gedacht, das ist ja irgendwie so, das ist ja mehr als eine Erzählung. Das ist ja vielleicht so was, was, es gibt ja sowas wie einen Gründungsmythos oder so. Irgendwas, was vielleicht eine Gruppe zusammenhält. Und dann habe ich gedacht, könnte vielleicht Mythos Psyche sowas sein wie die Erzählung über Psyche, die aber vielleicht noch mehr Auswirkungen hat oder so. Die Frage assoziiert ich eigentlich damit, welche Konsequenzen es hat, dass wir uns Psyche so, keine Ahnung, erzählen oder so eine Vorstellung von Psyche haben, wie wir das halt haben. Ja.
Also dass sozusagen die gesellschaftliche Erzählung oder Erzählungen über Psyche, wie wir sie heute kennen, auch was Verbindendes haben kann, ein Stück weit.
Ja.
Spannend. Ja, ich glaube, ich weiß das auch nicht so genau mit der griechischen Mythologie. Ich glaube, Psyche war eine Göttin, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Wohl griechische Mythologie sehr spannend. Vielleicht finde ich es mal raus für im Vorfeld der Folge. Ich steige gleich mal ein mit einer Frage vielleicht auch zu deiner therapeutischen Haltung, weil sich das irgendwie etabliert hat, zumindest Personen, die im therapeutischen und beraterischen Kontext arbeiten, danach zu fragen, weil ich das sehr spannend finde, was man da für Antworten bekommt und wir dann auch nochmal so ein bisschen auf die Haltung als Therapeutin kommen wollen. Was würdest du denn sagen, was sind für dich wichtige Aspekte, was hat sich für dich in deiner Arbeit etabliert, in deiner Haltung?
Ja, also ich würde ja sagen, für mich als Systemikerin ist das eine fast eine schwierige Frage, weil manche SystemikerInnen ja sagen würden, ja, die ganze psychotherapeutische Ausbildung ist eigentlich nur Haltung, das jetzt zusammenzufassen. Aber ich würde sagen, also ein starker Punkt vielleicht von Autonomie oder Selbstbestimmung von KlientInnen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für meine therapeutische oder beraterische Tätigkeit. Dazu gehört dann halt auch sowas wie Selbstdefinition oder keine Ahnung, vielleicht auch das Recht auf eine eigene Wirklichkeit oder sowas. Das auf jeden Fall. Und dann klar, sowas wie ein kritisches Herangehen. Ein kritisches Herangehen an vielleicht Dinge, die mir KlientInnen erzählen, gar nicht kritisch den KlientInnen gegenüber, sondern vielleicht welche gesellschaftlichen Erzählungen dahinter liegen, kritisch mir gegenüber. So, kritisch ist für mich wirklich ein sehr positiver Begriff. Also Kritik würde ich jetzt sagen, Autonomie und, naja, was viele TherapeutInnen vielleicht sagen würden, sowas wie Neugier, wertschätzende Neugier vielleicht.
Ja. Also auch was Hinterfragendes im gesellschaftlichen Sinne oder gesellschaftskritischen Sinne habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Beziehst du dich damit auf sowas wie Geschlechterrollen oder so? Also solche gelernten Normen irgendwie? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich würde ja sagen, da sind wir vielleicht auch schon mitten im Thema, dass strukturelle Diskriminierung, wie ich sie verstehe, oder wie, also auch alles, was ich erzähle, mache ich ja mit Kolleginnen zusammen, also wir vielleicht das verstehen, das ist ja überall. Das heißt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann mir keine Beratungs- oder Therapiestunde denken, in der nichts aufkommt, was nicht mit struktureller Diskriminierung zu tun hätte. Weil ich sagen würde, dass gesellschaftliche Erzählungen zum Beispiel, wie Männer zu sein haben oder wie Frauen zu sein haben, das war jetzt dein Beispiel, weil die überall sind und es ja eben um Geschlecht geht und wenn es in der Stunde nicht um Geschlecht geht, dann geht es vielleicht um gesund sein und krank sein. Oder es geht um, ich weiß auch nicht, vielleicht um die Frage von Sicherheit und Sicherheitsgefühl oder so. Alles Dinge, an denen ja weitere Erzählungen oder weitere Mythen, wenn wir dabei sind, hängen.
Und du hast das ja jetzt auch schon so ein bisschen mit reingebracht, das Thema, also in den Bereichen, in denen du arbeitest und auch Bildungsarbeit machst, da macht es ja Sinn, mit dir über strukturelle Diskriminierungen auch zu sprechen. Vielleicht, ich habe in der vorherigen Folge Diskriminierung schon mal definiert, aber vielleicht auch, um nochmal dich und deine Perspektive so ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen. Du hast gesagt, du beachtest generell in den Sitzungen und in der Arbeit mit Klientinnen die strukturellen Diskriminierungen. Was ist denn da so deine Herangehensweise oder dein Blick oder dein Fokus? Vielleicht anders gefragt, was verstehst du darunter in der Arbeit mit Klientinnen?
Eine wichtige Arbeit mit KlientInnen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben irgendwie ein Verständnis von Diskriminierung und wollen das einbringen in unsere therapeutische Arbeit, dann ist eine ganz wichtige Perspektive zu sagen, okay, wie arbeiten wir mit Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen? So. Und da gibt es dann total gute Ansätze und dann kann man da ganz viel zu sagen. Und das ist was anderes, als zu sagen, wie machen wir therapeutische Arbeit im Kontext von Diskriminierung? Weil, also jetzt mal so schematisch könnte man ja sagen, Männer machen keine Sexismuserfahrung, also würden die vielleicht gar nicht dazu fallen. Das würde ja bedeuten, wir machen mit Männern so weiter wie immer und Menschen, die Sexismus erfahren, Frauen zum Beispiel, mit denen arbeiten wir dann irgendwie anders oder gehen wir auf Diskriminierungserfahrungen ein. Und ich würde sagen, naja, also die Struktur ist doch für alle relevant. Das heißt, einmal muss das informieren, wie wir mit allen KlientInnen arbeiten, oder für mich tut es das auf jeden Fall. Und es gibt vielleicht auch noch mehr als den, vielleicht das, was ich unmittelbar in der therapeutischen Stunde mache. Vielleicht bedeutet es auch was dafür, wie ich vielleicht wo meine Praxis liegt, so Fragen von Rahmung, ne, wie zugänglich ist die und so weiter. Vielleicht bestimmt es aber auch, wie wir Psychotherapie verstehen oder wie wir darüber nachdenken oder vielleicht müssen wir unsere Theorien hinterfragen. Also so wäre vielleicht mal aufgefächert, worauf das alles wirkt, wenn man es strukturell versteht, würde ich sagen.
Also nicht rein ein, okay, da ist eine Person und ich vermute oder ich weiß von ihr, dass sie in irgendeine geartete Diskriminierungserfahrung macht und das ist ein Bestandteil der Therapie im Gespräch und so weiter und ich habe das irgendwie auf dem Schirm, vielleicht auch diagnostisch in Anführungsstrichen, sondern eben wie informiere ich mich und wie strukturiere ich vielleicht auch meine Arbeit, ne? Wie denke ich nach über Zugänge, wie denke ich vielleicht nach über was schreibe ich in den Antrag und was kann ich da vielleicht irgendwie reproduzieren? Also, dass man sozusagen das anwendet auf die gesamte Arbeit, auch außerhalb des reinen Gesprächs mit den Klientinnen.
Ja.
Und genau, jetzt haben sich bei mir so drei Themenstränge aufgetan. Ich fange mal mit dem einen an. Darüber hast du auch in deinem Vortrag gesprochen. Schauen wir uns doch mal die Zugänge zu Psychotherapie an, und vielleicht auch die Verschränkung mit struktureller Diskriminierung. Was lässt sich dazu sagen?
Das ist eigentlich ein Punkt, an dem ganz gut auch deutlich wird, was irgendwie mir wichtig ist. Viele sagen auch, dass ihnen das auch wichtig ist. Und das wäre ja so Intersektionalität, zu sagen, okay, es gibt irgendwie nicht nur eine Diskriminierungsform, es gibt ganz viele, vielleicht wirken die miteinander zusammen. Wir sollten die nicht hierarchisieren, sagen, die ist jetzt aber wichtiger als die andere oder so. Okay. Und bei Zugänglichkeit denken jetzt viele Leute an Ableismus, also Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen.
Also sowas wie, gibt es einen Fahrstuhl zur Praxis oder
Ja,
solche Dinge?
genau. So, ach ja, und dann dabei auch nochmal die Frage, worauf kommen wir als erstes? Ne? Also, okay, ein Fahrstuhl, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Barrieren, weiß ich nicht. Blindenleitsystem, mache ich Psychotherapie mit GebärdendolmetscherInnen oder nicht? So, okay. Und jetzt würde ich sagen, ist es doch eine wichtige Überlegung zu sagen, wir als Therapeutin, wenn wir das jetzt mal auch noch auf andere Diskriminierungsformen denken, dann stellt sich ja die Frage, okay, weiß ich nicht, Klassismus, jetzt mal so vereinfacht gesagt, arbeitslose Menschen, armutsbetroffene Menschen, kommen die in meine Praxis? Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, dann hat eine Therapeutin im Publikum gesagt, sie hatte immer ein paar Diskriminierungsformen auf dem Schirm, aber die nicht. Und jetzt ist sie ihre Klientinnenliste im Kopf durchgegangen und hat festgestellt, alle haben studiert. Das ist jetzt nicht der einzige Marker für Klassismus, aber ich fand es irgendwie interessant. Ja, und das kann sozusagen einfach so passieren. Naja, so Fragen wie, ich bin jetzt zum Beispiel in Hamburg. Wo liegt die Praxis? Liegt die irgendwie, liegen dann alle oder nicht alle, ne, aber ganz viele um die Alster, das ist so ein See in Hamburg und da ist es irgendwie vielleicht besonders teuer oder so. Also solche Fragen, aber vielleicht auch eine Frage von, kenne ich das Angebot überhaupt? Fühle ich mich da sicher? Habe ich das Gefühl, dass ich bei diesem Angebot, was Psychotherapie ist, irgendwie ein Angebot des Gesundheitswesens, dass ich da gute Erfahrungen machen werde? Oder habe ich das Gefühl, das wird so schlecht wie meine bisherigen Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem? Also gab es so eine Studie, also zu Rassismus und im Gesundheitswesen. Und da zeigt sich eben immer wieder, dass Leute, die rassifiziert werden, die Rassismuserfahrungen machen, oft Gesundheitsdienstleistungen einfach gar nicht mehr in Anspruch nehmen, weil sie sagen, naja, da mache ich so schlechte Erfahrungen, mache ich nicht, ja. Und Solche Fragen, würde ich sagen, die stellen sich und es ist unsere Verantwortung als Therapeutin, dann irgendwie eine Zugänglichkeit zu schaffen. Vielleicht nicht davon auszugehen, dass uns vertraut wird, sondern dass wir uns das Vertrauen halt wiederverdienen müssen.
Und auch, also ich komme jetzt aus einem psychodynamischen Verfahren, ne, und nicht auch sozusagen eine misstrauische Haltung, die wir vielleicht wahrnehmen am Anfang der Therapie, nur darauf zu münzen, dass das eine inner, also es ist natürlich eine innerpsychische Dynamik, aber es basiert ja auch auf realen Erfahrungen der Person auch im Hier und Jetzt und nicht nur in der Kindheit und so weiter. Also das auch irgendwie ernst zu nehmen und vielleicht das auch anzusprechen, wenn man das wahrnimmt.
Ist interessant, also voll, das, was du sagst, würde ich sagen, ja, das macht total Sinn und man könnte es auch noch weitertragen, sagen, nicht nur, wenn die Leute kommen, sondern vielleicht auch sonst, wenn Leute misstrauisch sind oder Sachen einfach schlecht finden, die wir machen, vielleicht ist es einfach begründet. Vielleicht ist es nicht, und da haben alle Therapieschulen ihre eigenen Wörter für, irgendwie, weiß ich nicht, Widerstand und Abwehr habe ich jetzt gar nicht so viel Ahnung von, aber das, vielleicht würden Verhaltenstherapeutinnen sagen, ja, Therapiemotivation oder Veränderungsmotivation und systemische Therapeutinnen würden vielleicht sagen, ja, es ist eine klagende Klientin oder die ist nur zu Besuch oder so. Und naja, ich würde dafür werben, sich vielleicht erstmal zu fragen, ist es vielleicht auch einfach berechtigter Widerstand gegen das, was ich als Therapeutin veranstalte?
Ja. Ja, und vielleicht auch so das Bild von PsychotherapeutInnen, was ja auch, also glaube ich, in großen Teilen der Gesellschaft immer noch kursiert, ne? Also die Machthierarchie, die ja generell auch in dieser so Arzt-Patient- oder Ärztin-Patientin-Beziehung irgendwie in diesem Narrativ liegt, aber eben auch, also ne, ganz viele Leute, glaube ich, denken bei Psychotherapie an einen alten weißen Mann mit einer runden Brille, der nichts sagt und bei dem sie sich hinlegen müssen, so. Und das macht, also würde mir auch Angst machen. Und das halt irgendwie noch mit im Kopf zu haben. Und zu der Studie, die du gesagt hast zu Rassismus, das ist ja bei queeren Menschen zum Beispiel auch so, ne? Und das geht ja dann auch wirklich mit großen Gesundheitsrisiken einher, ne? Also wenn zum Beispiel junge Transmenschen sich einfach nicht mehr in zum Beispiel in gynäkologische Untersuchungen oder so begeben aufgrund von Diskriminierungserfahrungen. Deswegen finde ich das voll gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass das auch unsere Verantwortung ist, das auf dem Schirm zu haben und da möglichst nahbar vielleicht oder eben auch barrierearm in diesem Sinne die Praxis oder das Auftreten oder so zu gestalten. Genau, also mit dem Punkt fühle ich mich sicher, das finde ich irgendwie eine gute Frage. Oder kann ich Klientinnen sich sicher fühlen lassen oder was sollte ich beachten, damit sie sich sicherer fühlen? Und das mit dem Klassismus, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, und dich mal nach deiner Meinung fragen. Das ist tatsächlich was, was mich gerade auch privat so ein bisschen beschäftigt, ne? Also Psychotherapie, Ausbildung abschließen und dann einen Kassensitz für 100.000 Euro kaufen kann auch nicht jede Person und auch nicht jede Person kriegt das ja dann, ne, wenn man sich auf die Kassensitze bewirbt. Also Privatpraxis. Ich spiele auch mit dem Gedanken, ins Ausland zu ziehen, Richtung Frankreich. Da ist es zum Beispiel so, dass viel Psychotherapie gar nicht, sowieso nicht von der Kasse übernommen wird. Und ich denke mir dann, okay, bedeutet das, ich kann nur Menschen behandeln, die es sich leisten können, weil das möchte ich nicht. Na, also auch im Sinne von Zugang, es gibt sowieso viel zu wenig Psychotherapieplätze. Jetzt sagst du, okay, da der Schnitt sind halt vielleicht studierte Menschen, weil die vielleicht wissen, ah, Psychotherapie ist ein Ding, das kann ich machen, weil die ihre Symptome reflektieren, weil die halt sich kümmern. Menschen in anderen Einkommensschichten zum Beispiel, da ist ja Psychotherapie auch noch stigmatisiert, finden die die Zugänge zu den Kassenplätzen und dann können die sich auch Psychotherapie privat nicht leisten. So, ne? Ich verliere mich jetzt so ein bisschen in dieser Blase. Genau, aber diese Frage treibt mich so ein bisschen um. Also wie kann man dann Psychotherapie anbieten für Menschen, die sich's nicht leisten können, wenn man selber aber ja auch darauf angewiesen ist, irgendwie davon zu leben als Psychotherapeutin. Und es gibt ja so Ansätze mit so Sliding Scales, also dass man sagt von bis und dann können die Personen selber entscheiden oder so Soli-Plätze anzubieten und solche Dinge. Genau, aber das ist so eine Sache, mit der ich mich zurzeit sehr viel beschäftige und wollte mal deine Meinung oder deinen Take dazu hören gerne, wenn du einen hast.
Ja, ich glaube, die besten Antworten, die ich gehabt hätte, hast du schon eigentlich gesagt oder angedeutet. Also mich beschäftigt es auch, die Frage. Und Ich würde auch sagen, naja, vielleicht vielleicht kann ich unterschiedliche, hier, was du Sliding Scales genannt hast, unterschiedliche Kosten anbieten. Vielleicht kann ich auch, also ehrlich gesagt, vielleicht ist das für andere Leute normal, aber ich finde Honorare, die man für sowas wie Paartherapie oder Coaching nehmen kann, ich finde die schon krass. Und sich dann vielleicht zu fragen, naja, dann mache ich halt ein teures Coaching oder eine teure Paartherapie und dafür kann ich dann eine Person kostenlos behandeln. Oder geht ja auch nicht nur um kostenlos, geht ja auch manchmal darum, dass es nirgendwo drinsteht. Also vielleicht, wenn KlientInnen nicht wollen, also wenn KlientInnen familienversichert sind über, naja, halt so über ihre Eltern privat und dann aber nicht geoutet werden wollen mit einer Transdiagnose oder so, ja. Da hat man auch schon wieder eine Schwierigkeit. Naja, also das ist eine Möglichkeit, das irgendwie vielleicht so quer zu finanzieren. Naja, ich würde auch sagen, man spendet, also Leute spenden vielleicht Geld, die Geld haben. Dann, man kann ja auch eine Psychotherapie spenden, zu sagen, ich mache immer so und so viel Prozent kostenlos. Dann gibt es ja die Möglichkeit, das ist in Städten unterschiedlich, aber so einen anonymen Krankenschein, über den dann, gibt dann immer so Netzwerke, eine Behandlung übernommen wird, auch wenn Leute keine Krankenkasse haben oder nicht krankenversichert sind, so rum. Und dann gibt es möglicherweise auch die Option, bei einer Organisation, also zum Beispiel bei einem queeren Zentrum, bei einer Antisemitismusberatungsstelle, Beratung oder Therapie oder was dazwischen anzubieten, was dann von denen und deren Geldern zumindest teilfinanziert wird oder so. Ist vielleicht noch eine Möglichkeit.
Ja. Ja, gut, voll gut zu wissen, auch diese ganzen Optionen mal zu sammeln, die packen wir dann auch in die Shownotes. Das ist ja vielleicht auch für Menschen, die zuhören, die genau vor diesem Dilemma stehen, ganz interessant. Ja, um noch einen Schritt weiter zu gehen, wir haben ja schon über strukturelle Diskriminierung gesprochen. Was kann deiner Meinung nach Psychotherapie für oder mit Menschen mit Marginalisierungen oder mit Diskriminierungserfahrungen sein? Weil wir können die ja nicht wegmachen. Aber was können wir denn?
Also ich meine, ein Punkt ist ja erstmal, wir können es schon mal nicht schlimmer machen. Also wir können es schlimmer machen, aber eine Option wäre es nicht noch schlimmer zu machen, indem man irgendwie Diskriminierung reproduziert. Okay.
Also sozusagen sich selber zu hinterfragen und möglichst als Therapeutin nicht das zu reproduzieren, was den Leidensdruck verursacht, oder wie meinst du das?
Ja, auch das würde ich sagen, auf verschiedensten Stellen, das wäre eine Frage, die oft diskutiert ist, wäre sowas wie Sprache. Okay. Oder nicht, was weiß ich, immer nur zu fragen, haben sie einen, also weiß ich nicht, Frauen immer nur zu fragen, haben sie einen Partner, weil man damit ja schon wieder annimmt, so eine Heteronorm. Okay, Sprache. Aber vielleicht auch in sowas wie Diagnostik, das nicht zu reproduzieren. Nicht quasi bestimmte Normalitätsvorstellungen, was ist ein angemessenes Lautstärkeverhalten in der Interaktion, was ist ein angemessenes Sexualverhalten für diese Person mit diesem Geschlecht. Das beeinflusst ja schon, ob TherapeutInnen finden, nee, das ist jetzt aber zu viel oder das ist jetzt aber zu laut. Und das beeinflusst ja dann wieder mittelbar die Diagnostik, also auch da Dinge vielleicht nicht zu reproduzieren. Und dann muss man sich fragen, ob Diagnosen nicht immer eine Reproduktion von Diskriminierung sind. Also so, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen aber darüber hinausgehen, wir wollen nicht nur es nicht schlimmer machen, sondern vielleicht das Thema strukturelle Diskriminierung adressieren, dann würde ich sagen, auch wieder sehr viele Ebenen. Und eine wäre, den Fall, die Situation der Klientin erstmal als das zu verstehen, was sie ist. es wird immer darüber geredet, oder nicht immer, manchmal wird darüber geredet, sowas wie, sollten wir strukturelle Diskriminierung mit einbeziehen in unser Fallverständnis? Und ich denke mir ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, wie ich einen Fall verstehen soll ohne ein Verständnis von struktureller Diskriminierung. Ich habe auch gedacht, als ich angefangen habe, als Psychotherapeutin zu arbeiten, also wenn ich nicht vorher schon Feministin gewesen wäre, dann wäre ich das spätestens jetzt, weil das so krasse Erfahrungen sind, die Klientinnen mir erzählt haben. So, okay, also das in die Fallkonzeption einbeziehen und dann eine weitere Ebene von vielen wäre ja vielleicht die Frage, was ist das Ziel von unserer Psychotherapie mit, also wenn die Person irgendwie sagt, okay, ich habe die und diese Erfahrung gemacht und die als Diskriminierungserfahrung benennt oder auch nicht, ja, es muss ja nicht immer dieselbe Sprache sein. Und soll ich das auch erzählen mit dem Ziel oder meine Gedanken dazu?
Ja, klar.
Also wenn man über die Ziele oder was kann Psychotherapie dann bedeuten redet, dann wäre ja, also dann gibt es vielleicht so ein Spannungsfeld zwischen Anpassung auf der einen Seite und Widerständigkeit. Also zu sagen, okay, vielleicht geht es darum, normaler zu werden in Psychotherapie. Ist ja schon, wäre schon so eine Selbstdefinition. Und Diskriminierungskritik pur könnte ja sein, zu sagen, ja, das ist ja total die machtvolle Durchsetzung von Normen. Vielleicht geht es darum, unnormal zu bleiben oder so. Das wäre vielleicht sowas wie Widerständigkeit. Und in diesem Spannungsverhältnis, da können doch Psychotherapeutinnen, also kritische Psychotherapeutinnen arbeiten, sagen, ah ja, okay. Und vielleicht geht es darum, zu überlegen, wann, also weil immer Widerstand, so rum vielleicht nochmal, immer Widerstand ist ja unfassbar anstrengend, ist vielleicht auch ein Teil von einer heftigen Belastung, die man dann erklären kann über Minoritäten-Stressmodell, hast du auch hier in dem Podcast schon besprochen und so. Und dann vielleicht zu überlegen, wie kann ich mich als Klientin entscheiden, wann will ich Widerstand leisten? Und wann möchte ich das loslassen? Vielleicht gehört dann zur Psychotherapie auch zu akzeptieren und Trauerarbeit zu machen für das, was ich erstmal vielleicht nicht ändern kann. Ist doch auch was, was Therapeutinnen eigentlich gut können. Und natürlich können einzelne KlientInnen nicht ihre Diskriminierungsform wahrscheinlich nie in ihrem Leben die Diskriminierungsform abschaffen. So. Und das muss ja vielleicht betraut werden. Vielleicht geht es auch darum, Kraft zu schöpfen, zu gucken, okay, ich will Veränderung, ich will, keine Ahnung, eine Klientin von mir hatte irgendwie so Probleme mit ihrem Arbeitgeber und war auch so ein bisschen ambivalent, ob sie jetzt überhaupt Psychotherapie der richtige Ort ist. Eigentlich fand sie, sie hatte da gar keine Schuld dran. Die Schuld war der Kapitalismus und die Ausbeutung. Und dann vielleicht geht es dann auch darum zu überlegen, was kann denn die notwendige Kraft dafür geben, sich, was weiß ich, gewerkschaftlich zu organisieren oder so. Was kann, wie gehe ich damit um, dass ich heftige Rachefantasien habe, die vielleicht angemessen sind, weil ich strukturelle Diskriminierung erfahre. Also das, finde ich, sind eigentlich sehr viele Fragen, die sich PsychotherapeutInnen im Kontext von Diskriminierung zusammen mit KlientInnen stellen können.
Oh, jetzt habe ich so viele Gedanken. Mal gucken, wie ich das jetzt gut zusammenbringe. Ich fange mal von hinten an. Der Punkt mit dem Kapitalismus zum Beispiel und dieses in einem System arbeiten zu müssen, wo man eben auch merkt, okay, das macht mich krank, aber ich muss auch irgendwie vielleicht arbeiten. Ich habe in Reha-Kliniken ganz lange gearbeitet für meine praktische Tätigkeit und habe dann das Glück gehabt, die Stressgruppe zu leiten und saß dann da drin als junge Psychologin und habe gesagt, so, wir üben jetzt mal Nein zu sagen. Und da meldete sich ein Patient und sagte, naja, Maus, so nach dem Motto, ne, der war irgendwie, weiß ich nicht, Ende 50, wenn ich zu meinem Chef Nein sage, dann verliere ich meinen Job. Und das war so eine Realitätsklatsche für mich, auch zu hinterfragen, was will eigentlich diese Stressgruppe, Menschen wieder zum Funktionieren zu bringen in einem System, was sie halt ausbeutet und krank macht, und habe dann den Fokus verändert und gesagt, okay, wir können das System jetzt nicht verändern von heute auf morgen, aber wir können zumindest gucken, was ist unser Handlungsspielraum und wie können wir dafür sorgen, dass wir einigermaßen irgendwie gesund bleiben, auch mental. Und das hat mir ganz gut geholfen, das so ein bisschen zu reframen irgendwie in dem Kontext. Und das ist ja auch, na, was, oder zumindest habe ich es so verstanden, was du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, an welchen Stellen kann ich vielleicht Widerstand leisten, an welchen Stellen lasse ich die Wut zu und lasse auch zu, dass die Wut mir Kraft gibt, vielleicht Veränderungen anstreben zu wollen. Na, wie kann ich mich vielleicht auch organisieren zum Beispiel? Und an welchen Stellen muss ich gucken, was kann ich für mich tun in den bestehenden Strukturen, gegen die ich vielleicht gerade nicht ankomme? Also auch ja so eine Selbstfürsorge in der Akzeptanz. Und dann, und das fand ich irgendwie auch nochmal einen wichtigen Punkt, dass mit dem Betrauern ist ja, also ist ja sowieso ein großes Thema in der Psychotherapie, ne? Also auch zum Beispiel Betrauern, was habe ich als Kind nicht bekommen von meinen Eltern, aber wünsche es mir immer noch so. Und habe gerade gedacht, dass man dann ja auch als Therapeutin so ein bisschen die Aufgabe hat, das zu halten und zu sagen, okay, aber wir fallen nicht angesichts dieser Strukturen der Gesellschaft in eine Hilflosigkeit zusammen, weil ich mich vielleicht auch manchmal hilflos fühle, sondern wir versuchen halt auszuloten, okay, wo ist es, wo wird es betrauert, wo sind wir vielleicht irgendwie wütend oder wo ist die Person wütend, und wo kann auch vielleicht eine gewisse Selbstwirksamkeit dann halt doch stattfinden. Na, zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, halt einen anderen Job zu machen oder wie kann ich meine Freizeit gestalten oder so, ne? Genau, habe ich das jetzt, habe ich dich richtig verstanden oder habe ich irgendwas wiedergegeben, wo du sagst, nee, das habe ich überhaupt nicht gesagt?
Nee, auf jeden Fall. Das sind doch richtig gute Ideen. Und wenn ich dir sozusagen so zuhöre, dann finde ich, ist es auch ein Punkt, an dem ich mich manchmal frage, warum ist es so schwierig für Psychotherapeutinnen? Also es gibt ja, ich kenne das schon auch aus Reha-Klinik-Kontexten, vielleicht, dass dann so ein Ärger auf KlientInnen entsteht, die das so wie verweigern. Und ich denke mir, sag mal, der Schritt ist doch wirklich klein, zu sagen, ich erkenne das an, wir haben sogar ein Wort dafür, nennen wir das irgendwie validieren. Und also validiert es irgendwie aus vollem Herzen und sagt, ja, ich würde das so gerne abschaffen und ich kann das nicht. Und ich kann auch verstehen, wenn Sie sagen, es ist nicht meine Aufgabe, hier zu sein. Mein Chef müsste hier sitzen oder die Gesellschaft müsste hier sitzen oder so. Ich will jetzt gehen. Ist so. Kann ich total verstehen. Und das ist doch ein kleiner Schritt für PsychotherapeutInnen, das zu sagen und dann sagen, und da, so alles, was ich anbieten kann, ist eben angesichts dessen jetzt zu überlegen und was bedeutet es, weiterzuleben in diesem, weiß ich nicht, System oder so. Scheint mir irgendwie machbar. So.
Ja, total. Ich glaube, dass da natürlich auch eine große Rolle spielt, was, ne, wie man halt selber als, also man ist ja auch einfach nur ein Mensch und irgendein politisch oder nicht politisches Individuum irgendwie als Psychotherapeutin. Und wenn man da für sich selber halt Dinge erkennt, dann kann man die halt auch berücksichtigen. Und wenn nicht, dann, ne, also wenn man die Scheuklappen auflassen will, so nach dem Motto, ne, und sich irgendwie arrangiert hat in seiner Position, wie will man das dann halt irgendwie auch mit KlientInnen? Also man muss es ja gar nicht immer besprechen. Ich glaube, das ist ja noch so das andere Spannungsfeld. Wenn ich jetzt sehe, jemand hat halt einen hohen Leidensdruck wegen einem Job, in dem die Person ausgebeutet wird, dann setze ich mich ja nicht hin und sage, ich glaube, sie haben Leidensdruck, weil sie ausgebeutet werden, ne? Das ist der Kapitalismus. Sondern man muss natürlich gucken, was die Person selber mitbringt und anspricht. Aber das setzt ja voraus, dass ich das halt überhaupt erstmal auf dem Schirm habe. Als mögliche Ursache zum Beispiel.
Diese Frage, die du jetzt aufwirfst, ist dann, also einmal wäre das natürlich eine Frage für die Ausbildung, sich zu überlegen, gibt es vielleicht unter PsychotherapeutInnen als ganz normale Menschen ein Bedürfnis nach einer gerechten Welt und nach Kontrolle, dass Psychotherapeutin in der Ausbildung die strukturelle Diskriminierung nicht thematisiert, vielleicht nicht so gut reflektiert haben und es deshalb in der Therapie nicht loslassen können. Das finde ich irgendwie eine Frage, die sich daran anschließt. Genau. Ja, und zu dem anderen auf jeden Fall. Das finde ich so ein häufiges Missverständnis. Ich verstehe gar nicht, wer das gesagt hat, dass wir irgendwie politische Bildung mit den Klientinnen machen sollen. Das ist doch überhaupt gar nicht unsere Idee. Es geht doch auf jeden Fall darum, ankopplungsfähig zu sein und mit den Klientinnen zu gucken, was da kommt. Und natürlich ist es manchmal für Klientinnen total hilfreich, Wörter zu haben, zu merken, ist jetzt so eine diskriminierungskritische Binsenweisheit eigentlich. Also sowas, was für viele Leute selbstverständlich ist, zu sagen, boah, die Erfahrung, es gibt dafür ein Wort, nicht nur ich werde immer, was weiß ich, ausgelacht für meinen sächsischen Akzent, als Teil von Diskriminierung Ost, sondern das machen irgendwie viele diese Erfahrung und ich kann das einordnen, ich habe einen Begriff dafür, dass das total hilfreich sein kann. Und da würde ich sagen, das ist doch super, können Psychotherapeutinnen ja auch Begriffe einbringen, die für Leute vielleicht hilfreich sind. Und das bedeutet aber nicht, genau wie du gesagt hast, dass ich Leute, für die das komplett fern ist, irgendwas erzähle von, was weiß ich, Ideologiegeschichte des Antisemitismus oder irgendwie mit dem Kapitalismus um die Ecke komme, wenn das für die Quatsch ist.
Ja, und ich glaube schon auch, dass man sich da also rantasten kann, ne? Und auch einfach gucken, okay, wie reagiert die Person darauf, ne? Ich habe zum Beispiel eine Patientin mit mehreren Diskriminierungsoberflächen und auch noch einer Migrationsgeschichte. Und also das sind einfach wirklich viele Themen. Und zwar relativ früh in der Therapie das Thema, wie sie sozusagen das alles geschafft hat, aber es sie immer so viel Kraft gekostet hat, auch irgendwie angepasst zu sein und so weiter und so fort. Und es gibt ja dieses Bild mit so einem Sprint oder so einem Lauf und die eine Person hat halt viel mehr Hürden, über die sie springen muss sozusagen, ne? Und dann habe ich ihr das so ein bisschen vorsichtig angeboten und habe gemerkt, ah, okay, sie reagiert da voll drauf und sie fühlt sich dadurch gesehen und dann kann ich natürlich sagen, okay, aha, und was sind denn die Hürden und ne, die Gesellschaft und so. Also sich da irgendwie ranzutasten und nicht zu sagen in der ersten Stunde, so, ich glaube, sie machen Rassismuserfahrung, ich glaube, deswegen geht es ihnen schlecht und die Person sitzt da und fühlt sich, ne, weil dann würde man ja auch wieder irgendwas überstülpen. Also du hast ja vorhin eingangs gesagt, das Recht auf die eigene Wirklichkeit. Und es ist ja auch da so, also dass wir sozusagen nicht nur, weil wir irgendwie vielleicht eine politische Bildungsbrille oder gesellschaftskritische Brille haben, der Person uns gegenüber das halt überzustülpen, so.
Ja, und gleichzeitig, also wirklich gar nicht als Widerspruch. Manchmal sagen Leute gleichzeitig und meinen, aber ich meine wirklich gleichzeitig. Finde ich, gibt es ja viele Dinge, an denen PsychotherapeutInnen, und auch weil es ihr Job ist, Dinge hinterfragen oder neue Ideen einbringen. Aber im Kontext Diskriminierungskritik ist dann manchmal ein Gefühl von, nee, da ist es nicht okay, neue Ideen einzubringen. Also wenn eine Klientin zu mir kommt und sagt, meine Selbstzweifel, die sind biologisch, da würde ich als systemische Therapeutin auf jeden Fall überlegen, was könnte es für andere Erklärungen geben und es mit der Klientin besprechen und dann vielleicht mir Gedanken darüber machen, welche Konsequenz hat es, wenn wir davon ausgehen, dass es biologisch ist? Und welche Konsequenz hat es, wenn wir davon ausgehen, dass es in der Kindheit liegt? Und welche Konsequenz hat es, wenn wir davon ausgehen, dass XY? So, das würde ich machen. Und dann kann ich doch auch Diskriminierung als eine mögliche Hypothese einbringen und überlegen, ja, was würde das denn bedeuten, wenn wir uns das darüber erklären, dass sie eine Migrationserfahrung haben und im Weiß ich nicht, in einem Männerberuf arbeiten und keine Ahnung, so.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen so ein Phänomen, wenn wir jetzt hier als auch noch verhältnismäßig junge Psychotherapeutinnen uns über solche Themen unterhalten. Und ich denke an so alte Psychiater, die so biologistische Modelle haben. Und das ist ja dann auch eigentlich deren eines Erklärungsmodell. Und das ist ja auch sehr festgefahren. Und wieso dürfen wir uns nicht erlauben, sozusagen ein neues Erklärungsmodell einzubringen? Also, weißt du, es geht dann sofort irgendwie sowas an von mir. Da wird, man muss aufpassen, nicht jemandem wie die eigene politische Ansicht überzustülpen, aber streng genommen sind ja auch, ich sag mal, rein biologische Modelle über psychische Erkrankungen irgendwie eine Ansicht, die halt irgendwer sich mal ausgedacht hat und natürlich sind die auch fundiert, aber Diskriminierungserfahrung als Belastungsfaktor ist auch etabliert und bekannt und so, ne? Also es ist spannend, dass ich das immer dann wieder so naja, wie so einen Schritt zurückgehen will, ne? Aber das, was du sagst, macht voll Sinn. Ja. Vielleicht können wir ja das jetzt noch so ein bisschen eine größere Frage stellen, eine noch größere als sowieso schon. Welches Standing oder welche Rolle hat denn deines Erachtens Psychotherapie oder nimmt Psychotherapie ein in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse oder Zustände? Ist es irgendwie eine Aufrechterhaltung des Status quo oder kann es auch was verändern?
Also, da ich glaube, darauf gibt es sehr viele Antworten. Vielleicht versuche ich mal ein paar. Also, manche würden vielleicht sagen, Psychotherapie, das ist total Quatsch. Das macht Leute wieder fit für, weiß ich nicht, für den Kapitalismus, was auch immer da, also genau, man darunter versteht, oder für irgendwie eine ausbeutende Arbeitswelt. Wenn Leute das sagen, frage ich mich schon, und was ist die Alternative? Also, dass Leute dann daran kaputt gehen oder so. Also das finde ich jetzt auch nicht so klar. Vielleicht ist die Alternative, sich irgendwie in einer Selbstorganisation oder in einer Gewerkschaft dann so eine kollektive Veränderungserfahrung zu machen. Ja, das finde ich auch irgendwie legitim, ja. Aber so die Frage stelle ich mir bei dem Argument von Status quo und Aufrechterhaltung. Ja.
Ja, ich glaube, mir wurde jetzt neulich in einem Podcast also sozusagen andersrum die Frage gestellt, mit so Community Care und so Täterarbeit und so Communities und solche Sachen. Und das ist ja, glaube ich, auch manchmal so ein Kritikpunkt, dass Psychotherapie, wie du vorhin gesagt hast, die Klientin, die dann kommt und sagt, na, eigentlich müsste mein Chef hier sitzen, aber jetzt muss ich als Individuum sozusagen kommen und wir ja in unseren westlich-europäischen System ganz viel immer so fokussieren aufs Individuum, anstatt eben zum Beispiel, und es gibt es ja immer mehr, diesen Community-Care-Gedanken irgendwie zu verfolgen. Es gibt jetzt zum Beispiel, glaube ich, ich habe mich neulich mit einer Person unterhalten, die forscht zu so, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber so nach dem Motto Community Prescriptions, also dass du in UK verschrieben bekommen kannst, zum Beispiel in ein Gartenprojekt zu gehen oder so. Also so wie Ergotherapie, aber halt so Community Care Sachen. Und das, ne, das wäre ja, also es wäre, glaube ich, einfach eine gute Ergänzung zur Psychotherapie.
Ja.
Aber ich habe dich voll unterbrochen,
Nee,
sorry.
ist super. Voll, das klingt mir doch sinnvoll, klingt mir doch gut. Ich habe mal gehört, es gibt irgendwie in Brandenburg oder so einen Psychotherapeuten, der als Psychotherapie mit Leuten irgendwie so Arbeit auf einem Hof oder so Gartenarbeit macht. Daran musste ich gerade denken. Also vielleicht Psychotherapie auch nochmal anders verstehen. Und dann also diese Community-Care-Ansätze, ich kenne die gar nicht gut genug, um da jetzt viel drüber zu erzählen, aber das, was ich weiß, ist schon, dass es manchmal die Idee gibt, und das kann Psychotherapie vollständig ersetzen. Oder vielleicht auch die Idee, ja, Psychotherapie pathologisiert immer, also erklärt Leute immer zu Kranken und deshalb darf es keine Psychotherapie mehr geben. Und da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen, ein großer Teil auf jeden Fall würde vielleicht auch nicht mehr stattfinden, aber in einer irgendwie utopischen, idealen Welt, die Frage kann man sich ja stellen. Würde es da Psychotherapie geben? Und ich glaube schon. Also vielleicht heißt das dann nicht so, da ist anders organisiert, aber ich glaube, dass Leute, auch wenn alles irgendwie gerecht und gut zugeht, trotzdem Schwierigkeiten im Leben haben und dann mit jemandem, weiß ich nicht, drüber quatschen oder was anderes als quatschen machen wollen. So, deswegen würde ich sagen, Psychotherapie, es gibt einen Teil von Psychotherapie, der ist nicht nur irgendwie schlecht und Reproduktion und Aufrechterhaltung von Status quo. So, und gleichzeitig, sorry, wolltest du was sagen?
Ich wollte sagen, sonst würden wir ja auch den Job nicht machen, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Man kann ja seine Meinung ändern und auch nochmal aufhören.
Stimmt.
Also gleichzeitig, auf jeden Fall trägt Psychotherapie zu einem Status quo bei. Zum Beispiel auf einer gesellschaftlichen Ebene kommuniziert doch Psychotherapie und auch zunehmend, würde ich sagen, dadurch, dass Leute immer mehr vielleicht bereit sind, das in Anspruch zu nehmen oder das kennen oder so, würde ich schon sagen, dass das vielleicht den Gedanken verfestigt, man muss krank sein, um eine Pause zu haben oder weniger arbeiten zu dürfen. Um mir das irgendwie erlauben zu können, brauche ich da eine Diagnose. So, das würde ich sagen, reproduziert oder hält aufrecht so einen, also einmal eine Frage von Nützlichkeit oder von, was muss ich der Gesellschaft geben oder einer Norm von Produktivität und auf der anderen Seite eben dieses, ich muss mich dann für krank erklären. Es gab mal eine Zeit, da haben Leute demonstriert für ein Recht auf Faulheit. Das finde ich irgendwie einen interessanten Gedanken in der Psychotherapie, der so vergessen ist, ja. Und das Zweite hast du auch schon gesagt, also Psychotherapie und also systemische Therapie nimmt sich da manchmal gerne raus. Ich bin mir da nicht so sicher. Hat ja auf jeden Fall die Gefahr, Probleme zu individualisieren, wenn Psychotherapie dafür nicht aufmerksam ist. Und vielleicht sogar, wenn Psychotherapie dafür aufmerksam ist, vielleicht ist es am Ende trotzdem so, dass eine Person zu mir kommt und da dann irgendwie die Veränderung stattfinden soll. So, das würde ich sagen, auf jeden Fall. Und jetzt fand ich interessant, hast du gefragt, ob Psychotherapie auch eine positive gesellschaftliche Veränderung sein kann? Ich weiß gar nicht, ob ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht habe in all meiner Kritik. Also, mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist, dass ich schon glaube, dass in Psychotherapie Veränderungsprozesse stattfinden in einzelnen Menschen oder vielleicht Familiensystemen. So, und wo findet Veränderung statt, wenn nicht bei einer Person nach der anderen oder bei mehreren Personen gleichzeitig? Und weil das irgendwie eingängig ist, mache ich jetzt nochmal so ein Geschlechterbeispiel. Also, wenn mehr Leute einen Zugang zu ihren Gefühlen lernen oder lernen, wie sie gut mit Aggression umgehen können, ja, ich glaube schon, dass das eine positive Auswirkung haben kann, dass das zum Beispiel Männlichkeitsbilder pluralisieren, also vielfältiger machen kann, vielleicht weniger das, was manchmal toxisch genannt wird, also weniger schädlich machen kann. Vielleicht solche Veränderungen und das Zweite wäre, dass, also ich frage mich manchmal, wie ist eigentlich das Verhältnis von Psychotherapie und der Alternative für Deutschland als so einer faschistischen Partei? Oder einer rechtsextremen Partei. Ich glaube, es ist auch jetzt sogar offiziell. Und wie ich Psychotherapie verstehe, ist Psychotherapie ein also sind Psychotherapeutinnen immer auch Anwältinnen, und zwar Anwältinnen für vielleicht für Mehrdeutigkeit, für Ambiguität, vielleicht für Komplexität. Es geht dabei immer um irgendwie darum, vielleicht feste Denkmuster auch aufzurütteln, aufzulösen, irritieren, flexibler zu werden. Und manchmal geht es auch darum, wenn es jetzt komplett verflüssigt ist, Dinge auch wieder zu verfestigen. Aber ich habe schon das Gefühl, es geht viel auch darum, Komplexität wahrnehmen zu können und damit sein zu können und so weiter. Und das ist ein, es ist einfach das Gegenteil von irgendwie Faschismus. Und da würde ich sagen, das könnte vielleicht auch ein positiver Aspekt, vielleicht auch ein, wenn die Psychotherapie sich so versteht, ein Gegengewicht ist jetzt zu stark, aber so eine Gegenbewegung vielleicht sein.
Ja, spannend. Also ich glaube, der Aspekt, auf einer individuellen Ebene anzusetzen für etwas, was dann im System und sei es halt in Anführungsstrichen nur im Familiensystem oder in der WG oder sowas verändert, das auf jeden Fall. Und es ist ja auch wieder der Punkt, dass es deswegen, glaube ich, auch wichtig ist, dass Psychotherapeutinnen zum Beispiel Diskriminierungsstrukturen auf dem Schirm haben, weil die ja in solchen Systemen auch eine Rolle spielen. Und das Zweite, also sozusagen so eine Ambiguitätstoleranz oder Komplexitäten irgendwie auch einfach halten zu können innerlich, das hat ja, also meines Erachtens hat das auch was mit Konfliktfähigkeit zu tun, also auszuhalten, dass an die Person mir gegenüber was vielleicht anders macht und dass das auch wahr sein kann, außer bei Rechtsextremismus. Und ja, eigentlich habe ich gerade so gedacht, in die Idee der Psychotherapie ja ist etwas zu verändern vom Status quo. Also zwar eigentlich die Person mit ihrem Leidensdruck und zum Beispiel das, was da festgefahren ist, aufzulockern, ist ja eine Veränderung. Und da wir aber ja eben wieder schauen müssen, was du vorhin gesagt hast mit dem Ziel der Psychotherapie, sollte das Ziel sein, wieder eine vermeintliche Normalität herzustellen. Und was ist eigentlich diese Normalität? Also da habe ich den Eindruck, hängt das alles wieder so. Dann doch ja natürlich auch zusammen, worüber wir schon so gesprochen haben. Also, dass die Veränderung von, die Person ist in der Situation, wo es ein Leidensdruck gibt aufgrund von XY und hinzu nicht, ich stelle wieder her zu einem, was die Gesellschaft denkt, ist normal sozusagen und ist funktionsfähig, sondern man verändert hin zu einem und die Person fühlt sich wieder in der Lage, irgendwie durch ihr Leben zu gehen. Zum Beispiel, also dass wir so, dass sozusagen wegkommen von diesem, was denken wir eigentlich, ist normal und ist ein normaler Outcome für eine Psychotherapie.
Ja, ich habe gerade nach einem griffigen Beispiel überlegt, also vielleicht sowas wie eine Klientin, die versucht hat, ihre also ihre Behinderung, das, wie sie behindert wird, zu verstecken und sich dann irgendwann überlegt hat, in der Therapie habe ich keine Lust mehr darauf. Sollen die Leute das ja sehen. Oder Leute, für die es vielleicht auch darum geht, zu akzeptieren, dass sie, weiß ich nicht, unkonzentrierter sind oder dass sie sehr sensibel auf Dinge reagieren. Na klar, also ich arbeite mit Leuten auch daran, dass sie vielleicht irgendwie so weniger stark emotional auf Sachen reagieren. Aber wenn Leute sagen, oder wenn sich sozusagen rausstellt, die wollen da gar nicht dran arbeiten, sondern wollen vielleicht auch okay sein damit, dass sie so sensibel auf Dinge reagieren. Ja, dann machen wir halt das. Ich weiß nicht, wie das in anderen Psychotherapieverfahren ist, aber da würde ich sagen, hat die systemische Therapie tatsächlich den Vorteil, da irgendwie undogmatisch zu sein oder so. Der systemischen Therapeutin ist ja so ein bisschen egal, in welche Richtung das geht. Das nennen die dann Veränderungsneutralität. Zu sagen, naja, ich werde jetzt nicht dafür plädieren, dass wir das und das verändern. Im Gegenteil, vielleicht sage ich auch, glauben Sie, es ist wirklich schon der richtige Zeitpunkt, um mit dem Grübeln aufzuhören? Oder könnte das vielleicht auch noch weiterhin hilfreich sein oder so? Ne? Mir hilft es sehr, da den Klientinnen irgendwie das Steuer in die Hand zu geben.
Ja, ich finde es immer so geil, was SystemikerInnen immer so für Fragen parat haben. Auch in der letzten Folge mit Stefanie ging es ja auch so ein bisschen um systemische Therapie. Ich freue mich immer da mega drüber. Ja, voll. Und ich glaube, dass das ja auch eigentlich, also du hast das jetzt Veränderungsneutralität genannt. Ich glaube, es ist ja auch ein sich einlassen auf den Prozess, den die Person einfach jetzt halt gerade hat, dass das voll beziehungsstiftend sein kann. Na, also du hast jetzt gesagt, der Person das Steuer in die Hand zu nehmen. Ich denke jetzt auch an so ein einfach nicht so rigide sein in dem, was man denkt, was jetzt die Person kommt mit XY, dann sollte jetzt dies und das passieren und das ist dann, also das ist ihr Problem, so nach dem Motto, ne? Und ich glaube, dass auch da eigentlich alle Therapieverfahren irgendwie die Möglichkeit bieten, als Therapeutin so eine Haltung einzunehmen, ist eben mehr die Haltung, ne, als das, was man dann halt da irgendwie an Methoden draufpackt. Aber ich musste da jetzt auch an einen Patienten denken, während du geredet hast, wo ich ganz lange, also wir haben wirklich auch 100 Stunden gemacht und ich ganz lange den Eindruck hatte, dass der verdrängt auch seine Bedürfnisse und er ist passiv und ist irgendwie nicht, ne, er setzt sich nicht, kann sich nicht durchsetzen und es war schon auch immer wieder Thema, aber irgendwann kam raus, dass es für ihn einfach echt auch wichtig ist, Sachen zu verdrängen, wenn er nicht sich gerade in der Lage fühlt, diese Wellen, die da halt manchmal Dinge schlagen, auszuhalten. Und in dem Moment, wo ich mich mit ihm auf dieses Bild einlassen konnte und sagen, okay, Sie haben da diesen Damm, dahinter schieben Sie immer Sachen. Und ich war immer in so einem, aber Sie müssen das auch auf dem Schirm haben, vielleicht müssen Sie das auch irgendwann mal aufarbeiten und so weiter und so fort, bis ich gecheckt habe, nee, das ist gut so für den, das funktioniert so für den. Und so stabilisiert er sich und auch auf Dauer. Dann wurde unsere Beziehung auch einfach viel besser und ich hatte den Eindruck, er konnte sich wieder besser darauf einlassen, auch mir Dinge zu erzählen, weil er eben nicht Angst haben musste, dass ich ihm das dann wegnehmen will, so ungefähr.
Ja, also das wäre ja ein gefundenes Fressen für SystemikerInnen zu sagen, gar nicht, ich wirklich, ich würde mit keiner Silbe sagen, dass es die bessere Therapieform ist oder so, ne? Aber an der Stelle würde ich das ja, würde ich systemisch beschreiben, als gibt vielleicht einen Veränderungspol und einen Bewahrenspol. Und in dem Moment, wo ich als Therapeutin auf dem Veränderungspol bin, ist der vielleicht besetzt. Und vielleicht ist es eine Veränderung, wenn ich auf den Bewahrenspol gehe und sage, ach, vielleicht ist es auch gut. Und dann kann die Klientin irgendwie kommen. Deswegen finde ich es irgendwie naheliegend. Und jetzt, also für mich sind die interessanten Punkte auch zu diskriminierungskritischer Psychotherapie, aber auch allgemein eigentlich, wenn wir uns so quasi immer wieder zu überlegen, und was, wenn das auch nicht stimmt? Also jetzt gerade haben wir ja im Gespräch so ein bisschen überlegt, okay, vielleicht würde es, wenn wir uns mit dem Mythos Psyche beschäftigen, kritisch, vielleicht würde es darum gehen, stärker oder näher an dem zu arbeiten, wie KlientInnen das wollen oder wohin KlientInnen wollen. Und haben so, vielleicht so ein Bild aufgemacht, dass traditionelle, sage ich mal, traditionelle Psychotherapie eher eine Idee hat, wo es hingehen soll. Und jetzt könnte man das wieder umdrehen und sagen, naja, zum Beispiel hatte ich, habe ich mit KlientInnen gearbeitet, die setzen ein heftiges Beispiel zu Sexismus, aber die gesagt haben, ich möchte dick sein. Und auch wenn das vielleicht gesundheitsschädlich ist oder so für mich, damit ich nicht sexualisiert werde. Oder Klienten, die gesagt haben, ich finde keine Partnerin, ich möchte in der Psychotherapie stärker, muskulöser, weniger emotional werden, weil das sind die Männer, auf die Frauen stehen. Und dann stellt sich ja aus diskriminierungskritischer Perspektive eigentlich die Frage, gehe ich da dann mit dem, was die KlientInnen wollen? Oder ist das nicht der Punkt, wo wir dann auch sagen, naja, ist das hilfreich, ist das nachhaltig? So.
Ich überlege gerade so, ne, wie würde ich damit umgehen, weil mich würde das schon noch erstmal so bisschen innerlich aufwühlen, wenn ich sowas hören würde. Und ich glaube, ich hätte dann so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist es auch ein bisschen manipulativ, aber vielleicht auch nicht, weiß nicht. Ne, bei dem Beispiel mit den Männern, was du jetzt gebraucht hast, ist zu denken, okay, und wenn die Psychotherapie es schaffen kann, dass die Person sich akzeptiert und wertschätzt, also ich meine, das ist ja zum Beispiel für Frauen und den Male Gaze auch eine ganz große Aufgabe, das innerlich zu dekonstruieren und sich zu mögen und den eigenen Körper zu mögen und sich zu versöhnen, obwohl diese Stimme, die wir internalisiert haben und dieser Blick so laut sind, könnte man ja in dem Fall auch anwenden. Und zu sagen, okay, und hoffentlich kann ich in der Beziehungsarbeit auch mit dieser Person und kann diese Person für sich kommen hin zu einem Punkt von so wie ich bin, bin ich gut und wenn jemand das an mir nicht schätzt, dann ist diese Person vielleicht nicht richtig für mich. Also nicht, dann bin ich nicht richtig für die Person, sondern diese Person ist dann halt vielleicht auch nicht gut für mich oder so, ne? Aber auch das ist ja schon wieder trotzdem eine Idee, die ich habe von, da soll es hingehen. Aber vielleicht kann ich es, um mich selber aus der Affäre zu ziehen, verkaufen als eine Hoffnung und nicht eine Idee, die ich überstülpe.
Und da würde ich sagen, vielleicht ist das auch was, was PsychotherapeutInnen wie eine zusätzliche Möglichkeit anbieten können. Also ich würde sagen, das, was ich diskriminierungskritische Psychotherapie nenne und andere vielleicht anders, Also einerseits ist das erste Ziel ist natürlich, Psychotherapie gerechter zu machen. So ein normatives Ziel, könnte man sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Psychotherapie auch qualitativ besser macht, weil ich dann, genau wie du das geschildert hast, vielleicht noch eine Option mehr als Möglichkeit habe, eine Hypothese mehr anbieten kann, ein Ziel mehr mit KlientInnen besprechen kann. Und ich würde schon sagen, am Ende entscheiden die KlientInnen, aber es vergrößert ja erstmal meinen Möglichkeitsraum und vielleicht den der KlientInnen.
Ja, absolut. Ja, lustigerweise musste ich jetzt auch gerade zu dem Patientenbeispiel, wo wir vorhin waren mit diesem Verdrängen, und du hast gesagt, der Veränderungspunkt und der Bewahrenspunkt, so oder Pol hast du es genannt, ist mir, also eigentlich ist genau das passiert, aber ich habe es natürlich psychodynamisch verstanden, nämlich die Person hat. In der Psychodynamik sprechen wir ja von inneren Konflikten, einen Ohnmachts- und Unterwerfungskonflikt, sperriger Begriff. Und in dem Moment, wo ich ihm nicht mehr was aufdrängen wollte und ihn nicht in der Ohnmacht sozusagen und in deinem Ich bestimme über dich gehalten habe, sondern gesagt habe, du bestimmst, da konnte er sich sozusagen entfalten. Und das ist ja eigentlich auch wiederum was, was irgendwie wichtig ist, dann für die therapeutische Haltung zu sagen, ich biete zwar was an, aber ich stülp's dir nicht über, damit du dich entfalten kannst und sozusagen wachsen mit den Ideen, die ich dir halt anbiete. Und wenn was dabei ist für dich, umso besser. Und wenn nicht, dann schau mal halt weiter zusammen.
Wir kommen auch so von einem ja, wichtigen und spannenden Thema zum nächsten, weil wenn du jetzt, ich fand es ganz total spannend und ich finde es auch total die irgendwie so hilfreichen Landkarten, würden SystemikerInnen sagen, weiß ich auch nicht, Denkmöglichkeiten, zum Beispiel von diesen Konflikten zu sprechen. Und dann frage ich mich sozusagen, okay, jetzt heißt der Ohnmacht und Unterwerfung, richtig?
Ja, oder Kontrolle, also
Okay.
die zwei gegensätzlichen Pole.
Und dann frage ich mich sozusagen, okay, Kontrolle und Unterwerfung sind beides Begriffe, die ich aus einer Diskriminierungskritik kenne. Und frage mich, das ist wirklich eine Frage, die mich auch beschäftigt in psychotherapeutischer Arbeit, gibt es Dinge, die sozusagen auf einer abstrakteren Ebene Muster sind von struktureller Diskriminierung, die ich in der Psychotherapie möglicherweise mitgehe, zum Beispiel mich der Klientin überzuordnen, wenn man sagt, okay, Überordnung, Unterordnung ist vielleicht ein Teil von Diskriminierung oder ein Teil von Diskriminierung, könnte man sagen, ist es, Dinge als unveränderlich zu betrachten, zum Beispiel Eigenschaften. Und sich zu fragen, wo betrachte ich Dinge als unveränderlich als Psychotherapeutin? Ja, daran musste ich gerade bei dieser Unterwerfungssache vielleicht denken.
Ja, ich finde es auch cool, diese Dinge, diese festgefahrenen Theorien oder ein bisschen festgefahren, ein bisschen, manche sind ja auch einfach schon recht alt, mal von ganz anderen Blickwinkeln irgendwie zu betrachten und eben zum Beispiel auch die Begriffe einfach mal für sich wirken zu lassen und dann nochmal zu fragen, ah ja, okay, da gebe ich jemanden jetzt oder hypothetisiere einen Unterwerfungskontrollkonflikt, was bedeutet das denn auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zum Beispiel, ne? Sich solche Fragen irgendwie zu stellen oder Autonomieabhängigkeit, ganz gängiger Konflikt in der psychodynamischen Therapie. Und das eben nicht nur aufs Bindungsverhalten im direkt zwischenmenschlichen Kontakt zu begreifen, sondern eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also wer ist denn eher vielleicht zum Beispiel auf dem Autonomiepol, wer ist denn eher auf dem Abhängigkeitspol und solche Sachen.
Ja, total.
Habe ich den Pol gleich übernommen von dir, siehst du? Vielleicht noch als letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Ich würde nämlich gerne dann noch zum Punkt Achtsamkeit und kritische Achtsamkeit kommen. Das fand ich super spannend. Als letzte Frage noch würde ich gerne auf die Diagnosen nochmal zurückkommen, nämlich wir hatten ja diese Normalitätsvorstellungen, die du angesprochen hast und wie sich das auch auf die Diagnostik auswirkt und haben ja auch Diagnosen und Diagnosekriterien einen, also historisch einen großen diskriminierenden Hintergrund, ne? Also nicht nur, wenn wir jetzt denken an Homosexualität, die pathologisiert wird, ne? Oder die Geschlechtsinkongruenz, die immer noch als F-Diagnose verschlüsselt ist und nicht als Identitätskonzept oder so. Und es gibt ja zahlreiche andere Diagnosen, also zum Beispiel auch Borderline, die ja irgendwie einfach eine sehr sexistische Diagnose ist und so. Was wird denn eigentlich in Diagnosen als nicht normal oder nicht angepasst definiert und wo wird da vielleicht auch Diskriminierung reproduziert? Ein paar Beispiele habe ich schon vorweggenommen, aber du hast bestimmt noch eine coole Antwort.
Was wird als nicht normal definiert? Würde ich erstmal sagen, das Erleben und Verhalten von Menschen. Und die Punkte, an denen das vielleicht am deutlichsten ist, wäre, genau wie du gesagt hast, irgendwie vielleicht Sexualverhalten, Interaktionsverhalten, Borderline. Persönlichkeitsstörungen auch so als einen unveränderlich gedachtes Konstrukt, das in der systemischen Therapie so sehr abgelehnt wird. Ich kenne viele systemische TherapeutInnen, die sagen, ich vergebe ganz grundsätzlich keine Persönlichkeitsstörungen. Ich nenne die nicht mal so. Ich nenne die Interaktionsstörungen und dann vergebe ich sie auch nicht.
Kannst du das vielleicht erklären noch für die Personen, die nicht so Berührungspunkte haben mit der Systemik und vielleicht auch das Problem von Persönlichkeitsstörungen eben?
Voll, ja, gut, dass du sagst. Also Persönlichkeitsstörungen sind so eine Art von Diagnosen, die zumindest in dem Codiersystem, in dem wir irgendwie immer noch arbeiten, schon gesehen wird als so wie nochmal eine andere Art von Diagnose. Es gibt irgendwie Diagnosen, weiß ich nicht, da sind Leute traurig und oder da haben Leute Angst. Und das ist schlimm, ich will das nicht kleinreden, sondern und es gibt aber dann in dem der psychotherapeutischen Vorstellung Diagnosen, die beschreiben ein Verhalten, das so die Theorie viel tiefer sitzt und eben mit der Persönlichkeit vielleicht zu tun hat. Das wären dann die sogenannten Persönlichkeitsstörungen und was so immer überall diskutiert wird, wäre jetzt Narzissmus. Genau. Histrionische Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Histrionisch ist ja auch nochmal was, wo man über Hysterie und Geschichte von so der Pathologisierung von Frauen reden muss eigentlich.
Da gibt es zwei schöne Podcast-Folgen von Rätsel des Unbewussten zur Geschichte der Hysterie. Für die Person, die das interessiert, noch weiterführend.
Voll gut. Und die Idee ist eben auch bei Persönlichkeitsstörungen, teilweise ist es eine Lebenszeitdiagnose oder auf jeden Fall, dass die so sehr viel zeitlich stabiler sind. Und dann gibt es auch schon Studien, die sagen so, naja, so zeitlich stabil sind die gar nicht. Aber das wäre jetzt so eine empirische Kritik daran. Und systemische TherapeutInnen, also ehrlich gesagt, systemische TherapeutInnen sind natürlich unterschiedlich, aber im Grunde genommen glauben die sowieso nicht an Diagnosen. Und dann, also da wäre immer die Frage, ja, wozu ist es denn nützlich? Wozu ist es nützlich, eine Diagnose zu vergeben? Ich kann halt eine kostenlose Psychotherapie, also für die Klientin kostenlos machen. Okay, dann vergebe ich eine Diagnose, ja. Und dann muss ich aber, da hat die auch noch Nachteile, denn die Klientin identifiziert sich dann nachher mit der Diagnose oder allein das Wissen um die Diagnose verändert dann was. Also ich weiß nicht, eine Klientin ist immer, also ist irgendwie immer mal traurig, schon seit 2 Jahren. So, dann kriegt die eine Diagnose, persistierende depressive Störung, Dysthymia. Und obwohl sie die ganze Zeit dieselbe Erfahrung gemacht hat, mal traurig zu sein an verschiedenen Tagen, jetzt nicht total gar nichts mehr machen zu können, aber so. Und die ganze Zeit mit dieser Erfahrung hat sie halt gedacht, gut, ich bin irgendwie ein bisschen traurig und hat so eine, sich geplant, selbstständig zu machen. Dann kriegt die Diagnose und dann steht da irgendwie, versteht sie, okay, Depression. Und dann denkt sie sich, Ja, dann kann ich mich ja nicht selbstständig machen. Und das bedeutet, obwohl sich die Erfahrung nicht verändert hat, dass das Label, die Benennung einen Unterschied macht in Lebensplänen von Leuten. So, das sind dann vielleicht Nachteile. Man muss so als systemische und auch als diskriminierungskritische Therapeutin, würde ich also in der Therapie, mache ich auch mit KlientInnen immer die Diagnose dekonstruieren, überlegen. Was bedeutet es jetzt? Muss es das bedeuten? Macht es jetzt einen Unterschied? Haben sich auch nur Leute darauf geeinigt? Und zwar auch relativ willkürlich gibt es so ein Buch, ich glaube von Alan Francis, der hat am DSM-4 so einem Diagnosekatalog mitgeschrieben. Und ich glaube, das ist in dem Buch, in dem er beschreibt, wie die sich einigen auf Diagnosekriterien. Und dann ist es eine Verhandlung. Also es sind natürlich Expertinnen und natürlich gucken die sich Studien an, aber dann sagt der eine, eine Depression soll 4 Kriterien erfüllen, dann sagt der andere 6 und dann einigen die sich auf 5 oder auf 4 oder was es dann ist, ja. Also so, das KlientInnen mal deutlich zu machen, ist für die schon ein Aha-Erlebnis oder zumindest ein Wissen, mit dem sie auch so mündig vielleicht sein können. Und jetzt rede ich so lange, jetzt werde ich runde ich es gleich ab. Persönlichkeitsstörungen haben aus dieser Perspektive nochmal einen heftigeren Auswirkung, weil dabei ja nicht beschrieben wird, dieses Verhalten ist vielleicht ein bisschen dolle, sondern möglicherweise ist deine Persönlichkeit gestört. Und das ist eine so schlimme Zuschreibung, würden Systemikerinnen sagen, so wenig hilfreich, dass eigentlich der Konsens ist, das ist nicht, wie wir arbeiten.
Ja, eigentlich auch komisch, ne? Da kommt eine Person zu dir, hat Schwierigkeiten und sagst, na, sie sind halt in ihrer Persönlichkeit einfach gestört. Also das ist
Ja.
so eigentlich absurd, ne? Und ich habe jetzt auch gedacht, mit der, also es gibt ja auch Berichte zum Beispiel von Personen mit einer Borderline-Diagnose, die sagen, es hat mir irgendwie geholfen, diese Diagnose zu bekommen, weil ich irgendwie was verstanden habe, so nach dem Motto. Aber das glaube ich ja, diese Identifikation mit der Diagnose, was bei vielen Menschen ja auch erstmal nur ein Zwischenschritt ist. Also auch, ich glaube, bei ADHS zum Beispiel ist das auch recht gängig, ne? Also so, ich habe ADHS, ich bin so. Wo ja auch zum Beispiel die Person First Bewegung, also nicht zu sagen, psychisch erkrankte Menschen, sondern Menschen mit psychischen Erkrankungen oder nicht, weiß ich nicht, die Person ist Autist, sondern die Person ist auf dem Autismus-Spektrum oder so, ne? Eben dem entgegenwirken soll im Sinne von, es ist halt der Fokus auf der Person und nicht auf der Diagnose, weil die Person ja viel mehr ist als die Diagnose. Und ich glaube, gerade bei so Persönlichkeitsstörungen, besteht ja auch die Gefahr, dass es so allumfassend gelesen wird als das bin ich, das habe ich und links und rechts ist irgendwie nicht viel anderes so.
Ja, und weil du diese Strömung oder diese Bewegung Person First angesprochen hast, da ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied, also dass es für manche Diagnosen die Forderung gibt, das zu trennen, zu sagen, Mensch mit. Und zum Beispiel bei Autismus ist eine laute Forderung gibt, zu sagen, nee, wir sind AutistInnen und es ist wichtig, das als irgendwie eine Identität oder als einen Teil von uns zu sehen und nicht von uns zu trennen und es nicht wegzutherapieren. Naja, und da, wie das sozusagen unterschiedlich vielleicht auch sein kann zwischen verschiedenen Diagnosen.
Ja, spannend. Vielleicht können wir sogar bei dem Punkt der Persönlichkeitsstörung noch bleiben. Ich glaube, das ist ganz gut anschlussfähig. Aber es kann auch sein, ich hatte dich ja auch so ein bisschen unterbrochen, aber wir kommen noch mal drauf zurück. Erstmal hier im Anschluss, du hattest im Vortrag, und das fand ich super spannend, gesprochen von mad or bad. Vielleicht kannst du das noch mal ausführen. Also verrückt oder schlecht, würde ich es jetzt mal frei übersetzen.
Also das Verhalten, das Leute zeigen, mit dem man so eine Diagnose kriegt, das ist sehr unterschiedlich, aber dazu gehören einige Verhaltensweisen, die lange Zeit extrem ausgegrenzt wurden. Und also an der Stelle kann man also ist die historische Dimension total spannend und sie ist nie so linear. Zum Beispiel verändert sich ja die Art von irgendwie so sozusagen psychischer Abweichung, also das, was so benannt wird, die Phänomene, die in früher psychoanalytischer Literatur beschrieben wird, sind ja gar nicht die gleichen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Da werden Sachen beschrieben, die vielleicht gar nicht mehr so häufig sind. Das ist auch eine interessante Frage. Aber lange Zeit, was weiß ich, im 18. Jahrhundert, ich kann das nicht so genau zeitlich einordnen, aber gibt es die Zuschreibung, okay, das sind schlechte Menschen, wenn die, keine Ahnung, sich aus der Gemeinschaft rausnehmen oder nicht mitmachen oder irgendwelche Substanzen konsumieren, zum Beispiel Alkoholkonsum, irgendwie vielleicht faul zu sein oder so. Okay, und die Idee von psychischer Erkrankung, die gab es ja nicht schon immer. Und diese Idee gibt quasi einen Ausweg daraus. Nämlich, das ist ein schlechtes Verhalten, es sei denn, es ist krank, weil dann würde man ja sagen, die Person kann vielleicht nichts dafür. Das kommt jetzt darauf an, was für ein Modell von Krankheit man hat, aber viele würden sagen, mit einem medizinischen Modell zum Beispiel, ja, da kann die Person nichts dafür. Das heißt, dann eröffnet sich sozusagen die Option mad or bad, also werde ich als eine schlechte Person angesehen oder als eine Person mit einer psychischen Erkrankung. Und das ist ja eine gesellschaftliche Frage, ja, wie versteht Gesellschaft Menschen, die ein bestimmtes Verhalten zeigen? Kommen Leute also jetzt mal so ganz polemisch oder so zugespitzt, kommen Leute in eine Klinik oder in ein Gefängnis oder beides? Und daran verstehen wir, dass Diagnosen auch eine gesellschaftliche Funktion haben. Und das sieht man jetzt gerade sehr stark bei der Frage von Gefahr und dem Erleben von Gesellschaft als irgendwie, wir können das kontrollieren. Soll ich ein Beispiel dazu geben? Ich war, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, in Münster, als da so eine Amokfahrt begangen wurde oder passiert ist. Und dann habe ich die Berichterstattung verfolgt, weil ich so, ich war jetzt nicht an dem Ort, aber ich habe schon so ganz viel Polizeiwagen gesehen und es gab dann so, naja, ich habe das irgendwie ein bisschen mitgekriegt, näher, als wenn das irgendwo anders gewesen wäre. Da habe ich die Berichterstattung verfolgt und die ersten, weiß ich nicht, Stunden und Tage wurde ganz viel darüber geredet, dass es eine Person mit Migrationsgeschichte war. Und dann stellte sich raus, war gar nicht so. Und von dieser Moment an, also manche haben das weiter behauptet und die anderen haben gesagt, ja, das war eine Person mit einer psychiatrischen Diagnose. Und daran fand ich, wird so deutlich, wie das so bedrohlich ist für Gesellschaft, das als etwas zu verstehen, was einfach passiert, was Menschen machen, dass das irgendeine andere Gruppe, der man mit Kontrollmaßnahmen begegnen kann, begangen hat. Und dann ist es fast egal, welcher Gruppe. Ist natürlich nicht egal, aber die Gesellschaft will es auf jeden Fall so wegschieben von sich. Und an der Stelle ist es ein sehr gutes Beispiel, wie Intersektionalität auf einer strukturellen Ebene passiert. Nämlich nicht nur eine Person macht gleichzeitig diese und jene Diskriminierungserfahrung und dann mischt die sich, sondern hier wirken Rassismus und Ableismus zusammen. Weil nämlich die Forderung nach absoluter Sicherheit, die Forderung danach, dass Menschen von der Gesellschaft getrennt werden sollten und mit sehr viel Sicherheitsmaßnahmen belegt werden sollen, die verstärkt sich, wenn sie im Beispiel, also gegen MigrantInnen gerichtet wird, verstärkt es gleichzeitig die Möglichkeit und Forderung, das gegenüber Menschen mit psychiatrischen Diagnosen zu machen. Und da wirken die auch zusammen und verstärken sich sozusagen gegenseitig.
Ja, das ist echt ein super wichtiger Aspekt und auch spannend, weil ich nächste Woche eine Podcast-Folge aufnehme mit Georg Schomerus genau zu diesem Thema, auch zu dem Attentat jetzt in Magdeburg und in Aschaffenburg, wo ja auch dann schnell das Framing genau das war, was du jetzt gerade geschildert hast. Also entweder Migrationshintergrund oder psychisch krank oder beides noch. Deswegen auch perfekte Überleitung und Teaser. Und ich glaube, genau dieser Punkt von Framing, von was ist gefährlich, also auch im Sinne von was ist gefährlich für unsere Gesellschaft und für die Strukturen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, und das Bedürfnis, das kontrollieren zu wollen. Und ich glaube, da ist auch wieder ja der Punkt von, wie wirkt vielleicht Psychotherapie negativ, nämlich durch eine Pathologisierung von diesen Dingen sozusagen, ne? Und den Kontrollmaßnahmen. Und ich musste jetzt auch denken an, du hast ja auch vorhin nochmal gesagt, was wird überhaupt als abweichend verstanden, zum Beispiel Promiskuität oder irgendwie ein aktives und diverses Sexualverhalten, würde ich es vielleicht betiteln, bei Frauen, solche Dinge. Und wie genau zum Beispiel dieses Verhalten oder wenn Frauen sich vor einigen Jahrzehnten gewährt haben, Hausfrau und Mutter zu sein und von ihrem Ehemann oder den Schwiegereltern in die Psychiatrie eingewiesen wurden. So, das ist ja genau der gleiche Mechanismus von, okay, da will jemand nicht funktionieren in den Strukturen und in der Funktion, die die Gesellschaft ihr zuschreibt, also ist sie psychisch krank. Oder vielleicht wird nicht mal das gesagt, aber Hauptsache irgendwie weg, so, und kontrolliert und irgendwie in Zaum gehalten, sozusagen. Dazu gibt es ein schönes Buch übrigens, das heißt Women and Madness von Phyllis Chester, die sehr viel sozusagen über diese Geschichte schreibt, der Psychiatrisierung von vermeintlich abweichenden Frauen. Ja, und genau, ich glaube, dass das eben ein wichtiger Aspekt ist und da auch viele, also natürlich manche Diagnosen mehr als andere auch dieses Stigma sozusagen in sich tragen, vermeintlich gefährlich zu sein oder vermeintlich abweichend zu sein, ne? Also wer bekommt eine antisoziale Persönlichkeitsstörung zum Beispiel diagnostiziert?
Voll und deine Ergänzung, also voll einfach wichtig, das auf dem, also auf, ja, auf dem Schirm zu haben, ist vielleicht sogar zu wenig. Das ist ja auch, was du gerade nochmal dazu geschildert hast, macht mich auch so nachdenklich im Zuhören, weil das ja eine, also es ist ja eine Gewaltgeschichte. Dieses Wort Diskriminierung und Diversität, das kommt einem manchmal so leicht über die Lippen, aber es geht ja um eine Gewaltgeschichte und auch was Psychotherapie so sehr ausblendet, dass psychiatrische Diagnosen in Deutschland, und es ist nicht lange her, also im Nationalsozialismus, einfach ein Mittel waren, um Menschen zu ermorden. Und das ist doch nichts, was irgendwie nie wieder passieren kann oder was Psychotherapie einfach vergessen kann. Und das ist mir gerade noch mal so in den Kopf gekommen bei dem, was du ergänzt hast.
Ja, was ja auch jetzt gerade wieder eine sehr aktuelle Debatte ist in Bezug auf dieses Register für Menschen mit psychischen Erkrankungen, was so in der Diskussion ist, ne, wo Leute auch sagen, also ne, wenn das so weitergeht mit der AfD, für was kann dieses Register noch genutzt werden? Und da traut man sich gar nicht drüber nachzudenken, aber wir müssen ja drüber sprechen, damit das eben genau nicht passiert. So. Ja. Okay, jetzt sind wir ja wirklich heavy geworden hier auch und jetzt lass doch noch mal über so. Aber ich fände es, also wenn das für dich okay ist, wir haben jetzt auch schon wieder 1,5 Stunden gesprochen und ich merke, ich bin total angeregt und finde es richtig toll, mich mit dir zu unterhalten. Und wenn du noch Energie hast, dann würde ich super gerne noch auch auf den Achtsamkeitsaspekt zu sprechen kommen, weil ich glaube, das auch noch mal gut anschließt an Dinge, die wir heute sowieso auch schon besprochen haben. Bist du, hast du noch Energy?
Lass uns loslegen, auf jeden Fall.
Okay. Also du hast, und ich denke mir das ja jetzt nicht einfach so aus, dir diese Frage zu stellen, sondern weil ich weiß und von dir im Vortrag schon gehört habe, sozusagen eine Kritik an der Achtsamkeitstherapie, würde ich es jetzt mal plakativ nennen und eben einen Ansatz sozusagen für eine neue kritische Achtsamkeit. Und das ist eben was, deswegen wollte ich mit dir auch drüber sprechen, was mich selber einfach auch sehr viel beschäftigt, ne? Also so schon allein ganz ja, reißerisch oder vereinfacht, die alleinerziehende Mutter, die zwei Jobs arbeitet, um ihre Kinder zu ernähren, die kann sich halt eben nicht einfach irgendwie einen Wellnessurlaub leisten oder sich mit einer Gesichtsmaske und einem heißen Bad irgendwie alle Probleme weg self-caren sozusagen. Und für mich ist es, ich glaube, dass Achtsamkeit in vielen Punkten sehr wichtig ist, und dazu wirst du vielleicht ja auch gleich nochmal was sagen, was die Chancen sind, aber eben auch, glaube ich, dazu verleiten kann, gesellschaftliche Probleme oder Druck, unter dem Menschen stehen, zu vereinfachen und zu bagatellisieren irgendwie ein Stück weit. So, das war jetzt mein Take, aber jetzt überlasse ich dir natürlich wieder das Wort und würde mich interessieren für deine Kritik an Achtsamkeit oder positiver Psychologie in Bezug auf Unterdrückung und Ausbeutung und eben vielleicht auch eine Vorstellung von einem neuen Ansatz von kritischer Achtsamkeit.
Also, als erstes vielleicht zu dem plakativen Beispiel. Das passiert mir auch immer wieder, dass ich einzelne Beispiele bringe, vielleicht von Klientinnen erzähle und dann das Gefühl bekomme, oh, das ist jetzt aber plakativ. Und dann frage ich mich, was denn die Lebensrealität von KlientInnen, von FreundInnen, von Menschen in meinem Umfeld ist und bemerke, es ist nicht so plakativ. Es wird vielleicht plakativ, weil es einzelne Aspekte sind, die man rausgreift und das Bild immer komplexer ist, aber das ist ja keine ausgedachte Lebensrealität von wenigen Menschen, alleinerziehend zu sein oder so. Ja, genau. Das vielleicht zu dem plakativen Beispiel. Ja, und dann würde ich sagen, die Frage ist doch, also Achtsamkeit vielleicht noch mal kurz, wäre ja so einem typischen psychologischen Verständnis eine bewusste, nicht wertende oder akzeptierende Wahrnehmung des Hier und Jetzt. Und die Frage, die sich mir und meinen Verbündeten, MitstreiterInnen gestellt hat, ist, wie kann man diese sehr wirksame, sehr starke Methode, Haltung, dieses Verfahren davor bewahren, zynisch zu werden? In genau dem, was du beschrieben hast, dass Achtsamkeit ja nicht bedeuten soll oder dann zynisch wäre, meditier doch mal oder du hast einfach noch nicht genug Achtsamkeit trainiert, sonst würdest du mit den Anforderungen deiner Arbeit zurechtkommen oder so. So, das ist vielleicht erstmal die Kritik, dass das instrumentalisiert werden kann, zu sagen, wir machen Achtsamkeit, damit ihr produktiver werdet oder eben individualisiert, du musst lösen, was das Problem ist und nicht, ist es ein strukturelles Problem oder ein Problem auf deiner Arbeit. An Arbeit lässt sich das immer ganz gut irgendwie deutlich machen, deswegen oft diese Beispiele. Und vielleicht auch bagatellisiert, dass Dinge, wenn man sie einfach nur wahrnimmt, in Ordnung sind. Und vielleicht auch die Frage, wenn jetzt Achtsamkeit zu so einem Paradigma, zu so einer Idee wird, die jetzt auf alles übertragen werden soll, da frage ich mich schon, also ich will jetzt, ich kann und will nicht auf alles nicht wertend schauen, dann kann ich überhaupt nicht mehr über Ungerechtigkeit sprechen. So. Und das hat ja auch, also diese Sorge hat ja mit dem Trend zu tun oder mit der Anwendung von Achtsamkeit überall, dass so vielleicht die Idee entstanden ist, es braucht, wenn wir das weiter anwenden wollen und vielleicht mit Leuten daran arbeiten wollen, ein Verständnis von Achtsamkeit, das dem was entgegensetzt. So sind wir eigentlich, glaube ich, dazu gekommen oder das wäre vielleicht so ein Überblick über die Kritik an Achtsamkeit.
Ja, vielen Dank fürs Erklären und fürs Abholen. Und ich glaube auch, dass das, also so wie du gesagt hast, ich glaube, es ist bei ganz vielen therapeutischen Tools oder Methoden so, wenn die ad absurdum geführt werden oder, ne, die können, ich glaube, da kann vieles auch zum bagatellisieren oder zum Individualisieren genutzt werden, ne? Also ich denke jetzt auch an so zum Beispiel in der Verhaltenstherapie an so Situationenanalysen oder so, was habe ich denn gedacht, was habe ich denn gemacht? Naja, aber die andere Person denkt und tut ja auch irgendwie was, was wiederum einen Einfluss auf mich hat, was nicht unbedingt in meiner Kontrolle liegt, aber muss man ja berücksichtigen und so. Und ich glaube, dass natürlich, also warum das im Arbeitskontext, glaube ich, immer so gängige Beispiele sind, weil ja Achtsamkeit auch sehr viel zu so, also ich glaube auch in der Schmerztherapie viel eingesetzt wird, aber ja auch im Stress. In der Stresstherapie, ne? Und das ist ja so ein bisschen das Beispiel von vorhin mit der Stressgruppe von, gut, aber Leute arbeiten halt irgendwie auch in prekären Umständen und muss man das dann akzeptieren? Manchmal bleibt einem vielleicht auch nichts anderes übrig, aber man darf es vielleicht auch werten und vielleicht ist das dann halt auch einfach mal befreiend, auch halt mal wütend zu sein und sich aufzuregen und nicht alles immer sozusagen wertfrei vorbeiziehen zu lassen, sozusagen.
Und ja, sozusagen unsere Überlegung war, jetzt könnte man es einfach lassen, so wie mit der Psychotherapie, oder sollen wir es lassen? Und ich finde es eine legitime Position zu sagen, weiß ich nicht, Psychotherapie ist nicht zu retten oder Achtsamkeit ist nicht zu retten, auch wenn man sich überlegt, was in so einem, wie nah das an spirituellen, auch esoterischen Bewegungen ist, die dann wieder eine Überlappung haben mit Verschwörungstheorien, Antisemitismus. Also so kann man schon vertreten. Und unser Versuch, ein kritisches Konzept von Achtsamkeit zu denken, ist eigentlich die Bewegung dahin zu sagen, naja, wenn das so verbreitet ist, vielleicht ist es auch ein Ansatzpunkt zu sagen, überall da, wo Achtsamkeit praktiziert, für wichtig gehalten wird, lässt sich vielleicht auch ein Körnchen Kritik einbringen. Und ich würde sagen, dass es sehr viele Punkte gibt, an denen Achtsamkeit große Potenziale für Diskriminierungskritik hat. Also zu sagen, eine typische achtsame Perspektive aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie wäre, zu erarbeiten, zu erfahren, du bist nicht deine Gedanken oder glaub nicht alles, was du denkst. Das nennt man dann Diffusion, also die Fusion von mir mit meinen Gedanken löse ich. Und da würde ich doch sagen, das ist doch ein faszinierender und total anwendbarer Gedanke auf unbewusste diskriminierende Annahmen. Sich von denen zu distanzieren und dann sowohl in der Achtsamkeitstherapie oder Praxis als auch in der Diskriminierungskritik, dann kann ich damit vielleicht arbeiten, aber vielleicht reicht es auch erstmal, mich damit nicht als eins zu sehen. Und ein damit verbundener Punkt, wenn man sozusagen rauszoomt, dann hat es, würde ich sagen, damit zu tun, dass in Achtsamkeit sozusagen oft auf nochmal die Komplexität geschaut wird. Oft nochmal ein typisches Item in einer. Also eine typische Frage in quantitativen Erhebungen ist, spürst du beim Duschen jeden Tropfen, der dich berührt? So, und die Idee ist, je mehr Leute jeden einzelnen Tropfen spüren, desto achtsamer, ja, weil sie das Hier und Jetzt so ganz genau wahrnehmen. So. Das ist ja eine extreme Erhöhung von Komplexität, Dinge nochmal irgendwie ganz anders wahrzunehmen, nicht. Ah ja, das ist Wasser, fertig. Habe ich kategorisiert, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Achtsamkeit ist oft das Auflösen von den bekannten Kategorien und zu sagen, ich nehme das nochmal ganz als das wahr, als das es ist. So. Und das kann man mit den eigenen Gedanken machen und der Übertrag könnte jetzt in verschiedenen Ebenen stattfinden und eben auch, vielleicht kann man das auch machen mit einer Kategorie wie gut und schlecht. Und sich dann quasi eine achtsame Haltung zu nehmen und zu sagen, okay, welche Dinge nehme ich für selbstverständlich als gut an? Also bei Psychotherapeutinnen sind es meistens sie selbst. So, wir sind der Meinung, wir machen was gut. Oder uns kann das und das ja nicht passieren. Also uns kann nicht passieren, dass wir extreme Diskriminierung reproduzieren. Wäre jetzt sowas, was verbreitet ist unter Psychotherapeutinnen, aber auch unter Menschen, die Diskriminierungskritik machen. Und wenn ich diese Kategorie aufgebe, wie ich das ja in der Achtsamkeit trainiere, dann führt mich das vielleicht zu einer Position, in der ich Dinge nicht als moralisch abgeschlossen betrachte, in der ich eben niemals an einen Punkt komme, an dem ich sage, so, ich mach's gut. Und das mag dazu führen, dass ich sozusagen, das ist jetzt fast wieder basic, also so sehr grundlegend, besser mich selbst reflektieren kann, besser kritisch sein kann gegenüber dem, was ich mache, nicht so aufhöre und Dinge einfach so weitermache, wie ich sie bisher gemacht habe. Aus einer kritischen Haltung, was wir am Anfang ja gesehen haben, was mit einem ursprünglichen Verständnis von Achtsamkeit nicht zusammenpasst. Das wäre so ein Strang, den man verfolgen könnte.
Also, dass es sozusagen dazu einlädt, auch einfach Dinge noch mal ganz neugierig von Grund auf zu betrachten und sozusagen, wie erlebe ich die Welt oder wie sehe ich sie, welche Schubladen mache ich auf, wenn ich einer Person begegne oder wenn ich einen Schmerz da und da spüre und ich denke, ich weiß, was es ist, dann noch mal hinzugucken und sagen, aber was könnte es denn auch sein? Und halt, oder auch gar nicht mal erst vielleicht zu dem Punkt zu gehen, was könnte es sein, sondern ich nehme es einfach erstmal wahr und es ist jetzt einfach gerade da so. Und ich fand auch den Punkt spannend mit, ich bin nicht meine Gedanken. Das passt ja auch wieder zu dem, was wir vorhin zum Beispiel hatten mit dem Male Gaze oder der Mann, der irgendwie sehr muskulös werden will von, weil nur weil ich denke, ich muss das sein, muss ich das gar nicht sein. Also nur weil ich denke, ich muss diesem Ideal entsprechen, ist es nicht etwas, was mich eigentlich diktiert.
Ja,
Oder? Ja.
genau.
Okay. Und ich meine, ich tendiere auch dazu, im Podcast immer hier so ein bisschen superkritisch zu sein mit allem. Und ich wollte zur Achtsamkeit auch nochmal zu sagen, ich glaube, das hat ja auch voll seine Berechtigung. Also gerade, ne, wenn man irgendwie komplett überreizt ist von der Welt, sich irgendwie oder das Gefühl hat, man verliert komplett die Kontrolle, sich darauf zu konzentrieren, was ist denn jetzt hier gerade um mich rum und was passiert denn jetzt gerade im Moment und so. Also das ist ja nicht umsonst irgendwie auch ein sehr wirksames Tool sozusagen. Ich glaube, schwierig wird es ja, wenn es. Und so ist es ja zum Beispiel mit Spiritualität auch, ne? Wenn es missbraucht wird oder in Richtungen geht, die, sage ich mal, jetzt ganz allgemein dem Machterhalt von irgendjemandem dienen. Und da kann ja, glaube ich, Achtsamkeit, ne? Wenn es dazu genutzt wird, dass Menschen vermittelt wird, sie müssen den Status quo einfach akzeptieren und wahrnehmen und nicht bewerten, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, in manchen Situationen kann es auch helfen. Aber was mich, glaube ich, daran einfach so stört und eben auch an der positiven Psychologie ist, wenn das zu so einem Ultimativen wird von du musst einfach nur so und du musst positiv denken oder so, und das aber eben manchen Menschen vielleicht einfach gar nicht möglich ist oder dass deren Lebensrealität auch einfach nicht entspricht, so, ne?
Ja, und vielleicht, also ich habe wirklich, ich finde Achtsamkeit super. Im Gegenteil, ich würde sagen, es ist eigentlich ein Konzept zur Rettung der Achtsamkeit oder wie man Achtsamkeit benutzen kann, auch mit Leuten. So, wir arbeiten mit AktivistInnen zusammen. Und da gibt es schon immer mal Situationen, in denen es passieren kann, dass Leute sagen, geh mir doch weg mit diesem Achtsamkeitszeug. Und da eine Antwort drauf zu haben, zu sagen, ah ja, ich kann das total verstehen, dass so ein traditionelles Achtsamkeitsverständnis, mit dem du Kontakt hattest, für dich irgendwie sich total unpassend anfühlt. Wir haben eine Idee entwickelt, wie man das wertebasiert oder kritisch ausgestalten kann. Würdest du damit vielleicht es mal probieren wollen? Und das eröffnet diese Methode eigentlich nochmal für Leute, die eigentlich dem sehr so kritisch gegenüber sind. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Idee davon. Also vielleicht das jetzt in einem psychotherapeutischen Kontext und dann gibt es noch Momente, in denen man kritische Achtsamkeit gut anwenden kann, die außerhalb von Psychotherapie liegen. Vielleicht in der Psychotherapie-Ausbildung, das sind dann eher so Bildungskontexte zu sagen, vielleicht bedeutet es, wenn ich Achtsamkeit bedeutet ja auch, sich als eingebunden zu verstehen, eingebunden in vielleicht eine Zeitstruktur oder in horizontal mit anderen Dingen, die auf der Welt passieren. So, das diskriminierungskritisch gedacht bedeutet vielleicht auch anzuerkennen, dass ich so verbunden bin mit einem seit so vielen Jahren bestehenden diskriminierenden System der Bundesrepublik Deutschland, dass ich natürlich Teil davon bin. Und vielleicht macht es auch eine Sanftheit mit eigenen Fehlern, die sonst so, oder Fehlern, mit eigenen diskriminierenden Sachen, die sonst total schambesetzt sind und Lernen verhindern und so weiter. Vielleicht ermöglicht es, mich verbündet zu fühlen mit Leuten, die gerade andere kritische Bewegungen machen. Also Leute kommen ja auch in der Psychotherapie teilweise mit einem Gefühl, die Welt ist so schlimm und ich kann nicht alles auf einmal verhindern oder nicht an allen Orten gleichzeitig für eine gute Welt mich einsetzen. Und vielleicht hilft die Idee von kritischer Achtsamkeit, also die Verbundenheitsidee von Achtsamkeit, zusammen mit der Diskriminierungskritik in kritische Achtsamkeit, vielleicht hilft das, sich verbunden zu fühlen mit Menschen, die vielleicht an einem anderen Ort sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen, ohne dass ich dieselbe Bewegung, denselben Kampf auch kämpfen muss. So, das ist vielleicht häufiger anwendbar in politischer Bildung, aber ich denke schon auch vielleicht in zunehmendem Maß, wenn wir an Klimaangst und solche neuen vielleicht Phänomene denken, in der Psychotherapie.
Das ist doch auch ein schönes Ende, finde ich, ne? So der Gedanke von, es kann auch helfen gegen so Ohnmachtsgefühle und so Vereinzelungsgefühle, was ja in der Individualisierung unserer Gesellschaft wieder drinsteckt und dann zu sagen, und ich nehme mir einen Aspekt von Achtsamkeit, der mir hilft, mich zum Beispiel nicht mehr so vereinzelt zu fühlen. Ja, vielen Dank. Ich fand es ein richtig tolles Gespräch. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, boah, das muss jetzt unbedingt noch raus, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber das brennt mir noch auf der Seele? Bestimmt ganz vieles, aber vielleicht fällt dir ja was ein. Oder möchtest du für irgendwas Werbung machen, ein cooles Buch, was du gelesen hast, oder ein Seminar, was ihr bald gebt, oder keine Ahnung?
Ein Buch, das ich noch nicht zu Ende gelesen habe, das aber also das ich sehr beeindruckend finde und ich finde die AutorInnen sehr beeindruckend. Ich war auf einer Buchvorstellung von denen, ist ein Buch von Christina von Braun und Thilo Held. Ich glaube, der Titel ist Der Kampf ums Unbewusste. Und das ist ein wirklich beeindruckendes Buch mit zwei Teilen, in dem im ersten Teil kulturwissenschaftlich nachvollzogen wird, wie die Idee vom Unbewussten entsteht und wie sozusagen Deutungskämpfe darüber stattfinden, was das heißen soll oder was damit gemeint sein soll und wie sich das mit Durchsetzung von Nationalsozialismus und so weiter dann verbindet und eben bis ins Heute reicht. Das ist eine sehr beeindruckende Analyse von der unvergleichlichen Person Christina von Braun, die schon sehr viele solche Analysen gemacht hat. Und der zweite Teil ist dann von einem Psychoanalytiker, ein psychoanalytischer Blick auf den Kampf ums Unbewusste. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das dieses Jahr erschienen ist.
Vielen Dank, das klingt mega.
Und naja, man könnte immer weiterreden. Für mich ist schon einmal die Frage offen, ob angesichts von der Rechtsbewegung, der politischen Rechtsbewegung und dem Aufstieg der AfD die Psychotherapie eine Position einnehmen will, in der sie sagt, ach, wir haben dann einfach so weitergemacht. Ich frage mich, welche Geschichte will sich die Psychotherapie später darüber erzählen, wie sie sich verhalten hat in dieser historischen oder gesellschaftlichen Zeit? Ja, das beschäftigt mich einfach und ich, naja, so, diese Frage, wollen wir einfach so weitermachen oder muss das irgendwas bedeuten? Das ist eine Frage, die ich mir stelle und ein Gedanke, der mir bei all den heftigen und schweren Themen, bei denen wir irgendwie waren, der für mich sehr wichtig ist, ist ein Konzept, das wir in die kritische Achtsamkeit integriert haben, das wir aber nicht erfunden haben. Und das ist die Idee von einem tragischen Optimismus. Also sich zu sagen, sich einander, wo auch immer, wem auch immer, vielleicht ins Gedächtnis zu rufen, dass wir die Dinge, die wir machen, um vielleicht irgendwas gerechter zu gestalten, dass die vielleicht gar nicht davon abhängen, ob sie klappen, ob sie auch dahin führen, dass dann unsere Handlung tatsächlich einen Gerechtigkeitsunterschied macht, sondern dass es vielleicht darum geht, dass wir die einfach machen müssen. Das ist einfach eine Aufgabe und dann stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, können wir das schaffen, können wir gegen diese großen Systeme ankommen. Vielleicht geht es eigentlich darum, das ist halt unsere Aufgabe. Und Punkt. Und für mich hat es in seiner Ehrlichkeit eigentlich eine beruhigende und stärkende Wirkung.
Das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank auch, dass du den Gedanken nochmal mit mir und mit uns geteilt hast. Und überhaupt natürlich an der Stelle nochmal ein großes Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu Gast zu sein.
Ganz vielen Dank für die Einladung und für den Dialog, für das Gespräch. Und genau, es war mir eine Ehre.